Commander Record.
Yeah.
So, Prost die Dame. Prost die Herren. Ach, wir nehmen schon auf.
Prost. Prost. Prost.
Prost. Prost.
Prost.
Haben alle mitgezählt?
Wie weiß ich noch? Und willkommen beim Biertaucher Podcast 254. Wir schreiben den 3. Mai 2016, befinden uns beim David in der Zypresse, Westerstraße 35a. Und heute begrüßt Sie der
Stefan, Christian,
Diana,
Dennis und der Horst. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von WooComics.com, der
Internet-Marketing-Agentur
für Online-Marketing aus Österreich.
Dankeschön, danke. Vielen Dank, Jörg, ganz lieb, dass du uns immer unterstützt. Und wir haben derzeit 0 Flatterer. Ich hoffe, es erhöht sich wieder unser Flatter-Dings, aber ich danke mal prophylaktisch allen, die gedenken, uns zu flattern. Es kommt die Klebemonster-Huldigung. Vielen Dank für die Bleistiftspende von Klebemonster.
Danke.
Was vergessen?
Ich glaube, wir haben es. Das war Episode 254.
Ja, habe ich gesagt.
Wir verabschieden uns.
Nein. Wir sollten noch etwas sagen.
Okay. Ja, schön war's.
Nein. Ja, und damit kommen wir zum Teaser, also worüber wir heute reden werden wollen. Stefan, hast du uns ein Thema mitgebracht?
Ich zermartere mein Hirn zurzeit mit VI und Go und werde davon erzählen.
Okay. Ich habe Zero AD gespielt in einem Workshop, war kurz auf Linux da in Wien und habe einen Töchtertag absolviert, darüber kann ich reden. Außerdem muss ich renten über super blöde Leute, die mir sehr Geist geben. Und im Kino war ich auch.
Ich war auf den Linux-Tagen und auf der Gartenbaumesse in Bastelsdorf. Mhm.
Da wollte ich auch hin. Das habe ich schon.
Ich hatte keine Zeit rumzunörden, dafür kann ich lustige Sachen erzählen, warum ich nicht verhaftet worden bin und hoffentlich so bleibt. Wie schade. Und was das mit der Polizei in München zu tun hat und überhaupt. Das ist alles sehr schräg.
Aha. Ich bin eingeladen worden, danke nochmal. Und kann heute oder werde von kompletten Neuigkeiten berichten.
Also nochmal für die, die jetzt nicht an der Stimme erkennen, du bist der Christian Tamminger und der FH-Techniker für die IT zuständig.
Ja.
Ja. Ich glaube, damit hat er das nötigste Thema mit dem FH-Konflikt, oder?
Soll er anfangen oder mit?
Genau, ja.
Das ist das nötigste Thema. Ich glaube, das ist das langweiligste Thema.
Da geht es schon gut an. Wie geht es FH-Konflikt das letzte Mal, wie du uns erzählt hast?
Da war gerade diese Ausschreibung von der FH Vorarlberg im Gange.
Ja.
Das war da das aktuelle Thema. Das ist inzwischen vor einem Monat ungefähr abgeschlossen.
Zuerst nur für unsere Hörer, die ich letztes Mal nicht gehört haben. FH Complete ist eine Verwaltungssoftware für...
FH Complete ist Campus-Management-System für Hochschulen. Derzeit sind es 7 Hochschulen, die das im Einsatz haben, also von denen wir heute wissen, ich glaube, es werden auch nicht mehr sein, 5 Fachhochschulen und 2 Universitäten.
Und das ist eine freie Software?
Ist eine freie Software. Ja. Da haben wir also damals entschieden, dass wir das auf freier Softwarebasis entwickeln. Es gibt in dem Bereich nicht viele Anbieter, hauptsächlich sind CMS-Systeme oder CRM-Systeme, die so umgebaut werden, für das Campus-Management verkauft werden. Und es geht heute um ziemlich große Summen, wenn es zur Ausschreibung kommt. Und bei dem Fall Vorarlberg, eigentlich wollten wir vorher das vermeiden, aber dass die Vorarlberg überhaupt eine Ausschreibung macht.
Das soll man gleich nehmen. Unausgeschrieben.
Weil es viel günstiger
ist. Ja.
Und genauso zum Ziel führt. Mhm. Nun muss sich halt dann die Organisation von der jeweiligen Hochschule einig sein. Und einer muss die Verantwortung übernehmen. Und das ist halt da nicht immer so einfach. Jedenfalls haben sie sich dann doch entschlossen, eine Ausschreibung machen, weil es mehrere Lager gegeben hat dort. Und dann geht halt viel Zeit und Geld drauf. Nur der Rückblick nochmal, also es waren 11 Firmen dann am Start. Die besseren 4 nach der ersten Runde sind in die zweite Runde gekommen, da waren wir dabei und dann ganz happy, dass SAP draußen war. Das war irgendwie so, keine Ahnung, weil halt das bekannt ist, das SAP. Und dann ist in eine dritte Runde verlängert worden, dann waren es nochmal zwei.
Also ihr und,
der deutsche Anbieter, also, ich habe den Namen vergessen. Und ja, wirklich, vergiss nicht, was mit S. Es gibt eher offizielle, also jeder kann das einsehen. Aber wer da der Sieger ist, leider sieht man nicht dieses Punktesystem. Das hätte uns interessiert, wir wissen nur, wir sind knapp Zweiter geworden. Und
das, also ihr wart eine freie Softwarelösung und die waren eine kommerzielle Firma.
Also kommerzielle Anbieter. Sagen kann,
dass die teurer waren höchstwahrscheinlich. Ja.
Das steht auch drinnen, wie viel die verlangen. Die verlangen 1,4 Millionen netto.
Für das Aufsetzen oder für einen Betrieb?
Für das Implementieren, Prozessharmonisierung nennen sie das, also die Software anpassen und dann die Prozesse. Und dann noch, also das ganze Projektlaufzeit ist 5 Jahre, also der Support ist dann noch dabei
für die fünf Jahre. Das ist schon in der Summe dabei. Und ihr werdet billiger gewesen oder teurer?
Die Hälfte.
Aber und trotzdem seid ihr nicht dran.
Genau.
Ja, komisch.
Wir wissen, dass der Preis, also es gibt ja bei der Ausschreibung ziemlich detailliert beschrieben, wie das Punktesystem ungefähr ausschaut, da wissen wir, dass der Preis 40% Einfluss auf die Gesamtbewertung hat.
Also ist bei 60% irgendwas anderes versagt.
Genau, dann gibt es noch mit 25% so eine Feature-Liste, das war ein riesiges Excel-File, wo man mindestens 60% mit Ja beantworten muss. Da haben wir 90% drinnen gehabt, die Konkurrenz quasi haben einfach alles
100%. Es gibt einige Features nicht erfüllt.
Genau.
Und die Features, also wenn sie um die Hälfte billiger waren, die waren dann 700.000 Euro wert?
Wahrscheinlich, ja. Und es gibt halt noch so Konzeptpapiere, man muss Konzepte erstellen. Wie würde man, also wie ist das Konzept vom Wahlfachmanagement zum Beispiel? Oder wie ist das Konzept vom Deployment der Software und so weiter?
Da muss man 5 Seiten gehabt. Die Konkurrenz hat buntere PowerPoint-Folien gehabt.
Jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Seiten gehabt. Da waren wir wahrscheinlich auch wirklich schlechter. Wenn man so an das gehalten steht, 5 Seiten sollst du produzieren. Wir haben 5 Seiten produziert. Und die anderen haben wir. Also ich weiß ja nicht, das sieht man leider nicht. Jedenfalls, es kann nur über diese Konzeptpapiere dieser Punkteunterschied entstehen. Das, von den Ressourcen her bin ich froh. Das, also wir hätten da...
Hättet ihr dann wieder einstellen müssen oder
Schwierigkeiten gehabt? Das haben wir ja vorher nicht gesehen. Erst in der zweiten Runde sind die Details gekommen, wo zum Beispiel drinsteht, dass der Projektleiter, wenn die das dann so wollen, 2 Tage in der Woche dort sein muss. Den Projektleiter austauschen geht nicht.
Das mit B.
Entschuldigung, wir sind nicht so kurz ins Essen über... Da gibt es irgendwas bei den Hauptspeisen.
Achso, wir haben bei den Vorspeisen.
Bist du das mit B? Bist du?
Okay.
Danke.
Die Ausarbeitungspapiere waren bei euch nicht so toll. Und der Projektleiter hat 2 Tage nach Fall.
Genau, das haben wir
beim Start schon.
Beim Start haben wir das nicht gewusst, erst in der zweiten Runde sind dann Details gekommen, da haben wir dann schon gewusst, oh je. Und haben quasi da in dieser zweiten Runde sehr offen mit denen geredet, dass wir da irgendwie eine Vertretungsregelung brauchen, weil wir das schaffen wir nicht, dass da eine Person von uns.
Und die anderen hätten wir nach Frage geschickt.
Die anderen sind aus Deutschland, also wie die das dann schaffen, weiß ich nicht. Also ich gehe davon aus, dass das so ähnlich ist wie in der Baubranche.
Ja.
Die kreuzen alles an, erfüllen alles, rechnen dann diese penale Zahlungen in die Summe rein und liefern dann halt das, was sie liefern können und für den Rest bezahlen sie Strafe und machen trotzdem einen Gewinn.
Oder kommt drauf, dass nachher dann Änderungen geben muss und die sind dann halt teuer.
Und dann der Projektleiter wird dann einfach ausgetauscht und fertig. Dann zahlen sie halt irgendwelche Strafen, weil sie die Regeln brechen und das ist vorher schon einkalkuliert, nehme ich an. Das ist jetzt eine Unterstellung und natürlich.
Nein, ich komme aus der Baubranche.
Also, ich wünsche auch den Vorarlbergern da alles Gute. Aber wir waren wahrscheinlich auch zu ehrlich im Vorfeld schon. Vielleicht der Mut verlassen, dass wir Also wir haben jetzt ja offen geredet, dass wir da bei den Ressourcen Probleme kriegen, weil wir da so viel vor Ort sein müssen. Das hätten wir wahrscheinlich. Aber gut, das ist nicht unser Ding, dass wir da auf. Wir wollen ja nicht ein
großartiges Verkauf. Das ist jetzt kein professionelles Verkaufsteam, das ist jetzt eine Kooperation von Etas, die die Software.
Genau, kann. Wir sind ja eigentlich nur Entwickler und kaum Management.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz war das eine gute Erfahrung, wie diese Ausschreibungen funktionieren.
Ich habe so Know-how gewonnen.
Ja, wir wissen, dass wir wahrscheinlich bei keiner mehr mitmachen werden, weil das, der Aufwand ist zu groß und das bezahlt auch niemand. Dann das Risiko, wenn man sich durchliest, diese Unterlagen, was da, da geht es ja nur um rechtliche Dinge, das ist einfach Wahnsinn. Außerdem gibt es genug andere, wir haben jetzt in Leipzig, läuft gerade eine Analysephase.
Also ihr habt die FHs, die euch wollen?
Ja, vielleicht hat mich wieder wer von dort, von Hamburg kontaktiert, dort muss ich sagen, also es gibt eh genug
zu tun,
die so ohne Ausschreibung.
Also FH komplett lebt.
Ja, lebt. Wenn wir zu FH Komplett zurückgehen, die Version 3.2 sollte im Sommer dann fertig sein, mit einem Jahr später, wie es jetzt so ist, weil halt so viele Projekte da waren. Und das große Ding in dieser 3.2er Version ist endlich die Änderung, und das ist, glaube ich, wichtig für die interessierten Hörer. FH Complete ist entstanden in der Zeit, wo es noch kein Bachelor-Master-System gegeben hat. Also man ist davon ausgegangen, der Studierende macht einen Studiengang und dann ist er fertig, beim Diplom-Studiengang. Jetzt ist das Konzept, also die Datenbankarchitektur, einfach so gestaltet, dass es einen User gibt, der mit dem Studiengang eng verknüpft ist. Wenn der jetzt einen zweiten Studiengang besucht, bekommt er einen zweiten Benutzer. Genau. Und dann war die Bachelor-Master-Umstellung und dann war klar, der kriegt einen zweiten Account. Und dieses Problem haben wir so viele Jahre aufgeschoben und inzwischen, bei uns im Haus hat sich natürlich jeder daran gewöhnt und andere auch, aber alle, die neu dazukommen, die sind groß. Wenn der noch einen Bachelor und Master kriegt, einen neuen User-Account, eine neue E-Mail-Adresse, das ist ja. Also, und das ist aber, weil das so tief drinnen hängt in dieser ganzen Datenbankstruktur, riesiger Aufwand.
Ja, und das geht jetzt an mit der neuen Version,
oder? Das ist jetzt mittendrin und soll das Sommer fertig sein. Und hoffentlich gibt es, also es sind so grobe Umstellungen im Kern. Und im Zuge dessen haben wir auch mit, also das ist ein anderes Projekt aus St. Pölten, das fließt auch da noch in die 3.2er Version rein. Da geht es um RESTful Service in dem Ganzen. Vorher haben wir nur so vereinzelt ein paar Schnittstellen gehabt, RDF, SOAP, also so punktuell.
Kriegt
sich
jemand
aus? Ja. Web-Services, Schnittstellen, dass man halt von außen auf die Daten kommt, ohne direkt in die Datenbank rein zu müssen. Und das war halt bisher so punktuell ein bisschen was von da, ein bisschen was von da. Und jetzt wird das eine RESTful-Geschichte, wo man halt so ein.
Also folgt der Webbrowser bedienbar oder?
Nein, es geht da nur um das. Es geht da nur um so, dass man. Also, die, zum Beispiel, ich brauche ein tolles Online-Bewerbungstool mit Bootstrap-Oberfläche, und das will sich die Hochschule selber bauen, will aber dann natürlich auch die Daten und kommunizieren mit dem.
Stellt eine API zur Verfügung.
API, das ist das Schlagwort.
Es ist zwar über HTTP, aber es ist kein Browser, sondern es ist eine andere Applikation.
Also, ihr könnt dann noch einen eigenen Web-App dazu schreiben, oder der Nutzer kann sich das selber tun.
Okay. Das ist jetzt gerade durch das St. Pölten-Projekt, weil die wollen eben genauso ein Online-Bewerbungstool bauen, aber das soll über die Schnittstelle auf die Daten und nicht direkt in die Daten. Das ist da ein großes Ding auch.
Was für eine Datenbank ist das Herz von eurem System oder ist das flexibel, kann man sich da wünschen?
Eigentlich soll es flexibel sein. Wir verwenden aber seit eh und je PostgreSQL und haben es auch noch nie irgendwie anders probiert. Also wir wissen es in Wahrheit nicht. Wir verwenden zwar eine Datenbankabstraktion, aber ich kenne so viele Projekte, die Datenbankabstraktionen nehmen und trotzdem geht es nur mit MySQL, weil sie eben spezielle MySQL-Funktionen verwenden, die es der andere nicht gibt, da nutzt er die Zwischenschicht auch nichts. Und wir haben wahrscheinlich auch irgendwo, zum Beispiel, das sicher sogar, ich weiß, dass wir oft die Double Pipe verwenden für String Concatenation.
Also in SQL-Kommandos.
In SQL-Kommandos, und das versteht wahrscheinlich nur PostgreSQL.
Also
ihr
seid auch schon sehr mit
PostgreSQL.
Oracle ist das Näherste, das wird vielleicht noch gehen. Aber bei MySQL.
Ich weiß nicht, jetzt gar nicht, ob es im SQL-Standard ist, aber zum Beispiel bei MySQL kann es, versteht es nicht, komischerweise.
Ja. MySQL hat sowieso ein Problem, weil wir Schema das verwenden, ja. MySQL das gar nicht kann.
Ja, MySQL ist, kann ja sowieso kein SQL.
Ja, das ist ja sowieso. Also, wie das
richtig ist, PostgreSQL ist aber auch eine Open-Source-Datenbank.
Das, ja. Das ist die freie Datenbank. Ja. Es gibt MySQL.
Wenn du dich fragst, was für eine Datenbank du einsetzen möchtest, gibt es im Prinzip nur zwei Stück. SQLite oder PostgreSQL. SQLite kann zwar auch kein SQL so wirklich, aber es ist ziemlich schnell und es ist zum Testen ganz gut geeignet. Aber für produktive Sachen
PostgreSQL. Ja, ich glaube, jeden Linux sagt, da kennen wir die PostgreSQL-Leute immer. PostgreSQL ist das ein
Entwickler. Ja, ja, also was alles andere stinkt wirklich.
Ja. Ja, und wenn die Konkurrenz sagt, zum Beispiel, bei PostgreSQL gibt es kein Insert into.
Ja.
Sagt PostgreSQL, das ist auch eine Scheißfunktion, das sollte man gar nicht implementieren, weil das ja unnötig ist.
Die Anna möchte anmerken, dass sie zumindest auf der theoretischen Ebene versteht, worum es geht. Ihr müsst nerdiger werden.
Also, du verstehst zu viel, oder?
Haben wir zurück zu dem Schema.
Wow, das war eigentlich ironisch gemeint, aber gut.
Also damals, wie wir es entschieden haben für PostgreSQL, war die Entscheidung ja sehr, sehr leicht. Derzeit hat MySQL dort noch nicht mal Subselects gegeben, keine Views, also das war ja null, das war ja keine Datenbank, das war eine Sammlung von Excel-Files. Aber inzwischen ist MySQL sicher besser, nur ist da der Zug schon längst abgefahren. Es gibt für große, stabile Anwendungen im freien Bereich PostgreSQL und für kleinere, schnellere oder so Quick and Dirty Geschichten gibt es SQLite, das du schon gesagt hast. Also MySQL ist unnötig, es ist halt einfach das Bekannteste.
Kannst du was sagen über, wie funktioniert das, wenn ihr habt ja eine Firma oder ein Verein oder hat jeder von euch sozusagen nur lauter Angestellte auf FAs, die in ihrer Dienstzeit zusammen an diesem Projekt arbeiten?
Ja, also
da hast du also eine juristische Struktur schon, wie das FH Complete managt?
Nein, die juristische Struktur, also diese Vereinsgründung fehlt noch.
Ja.
Das diskutieren wir immer, aber ja. Es findet sich keiner, der die Arbeit machen will.
Trotzdem geht aber witzigerweise das Projekt weiter.
Genau.
Ja.
Also FH Complete ist freie Software, es gibt das FH Complete.
Also ist das ein juristisches, ungeborenes Ding,
ne? Ja, so kann man sagen.
Hallo Sven. Wir nehmen schon
aus. Ja, es war 2000.
Also Vereinsgründung ist geplant sozusagen.
Seit 3 Jahren.
Ja.
Und? Also das Technikum Wien, die Fachhochschule, ist ja ein Verein, wo also damals natürlich mit diesen Mitarbeitern gegründet wurde, die Software entwickelt. Inzwischen gibt es, also das Technikum Wien hat auch eine GmbH, wo diese anderen Weiterbildungsprogramme, Lifelong Learning und so, läuft da drüber. Und
also dort eine angedockte Firma sozusagen.
Genau, das ist hundertprozentige
Tochter vom Verein.
Da ist drinnen die Projektsolution, die diese externen Projekte macht.
Ah, okay.
Also wenn jetzt die FH Leipzig zum Beispiel kommt, dann wird das mit den Mitarbeitern den GmbH gemacht. Also es wird quasi rund um FH Komplett werden Services verkauft, ja, ja. Schulungen, Installation, Anpassungen, da.
Das heißt, das FH Komplett verdient eigentlich schon Geld für die FH Technikum, kann man das so sagen?
Ja, zumindest, also das Gewinn ist das Frage, ja. Aber zumindest werden damit 2 Entwickler finanziert. Durch diese Projekte.
Kannst du sonst irgendwas erzählen, von wie funktioniert das, dein verteiltes Open Source Projekt zu managen? Habt ihr da einen GitHub-Account wie
genau,
ein kleiner Bub oder habt ihr da was ganz Tolles? Oder?
Nein, wir haben das sind da glückliche Anfänge eigentlich. Also es gibt GitHub-Repositories. Da gibt es das FH Complete Core und dann einige Add-ons und das sollen auch immer mehr werden, weil der Core viel zu dick ist, also wir wollen den Core noch entschlanken. Und das Problem haben wir jetzt eh schon, dass wir zum Beispiel im Core, ich glaube, 11 Entwickler drin haben und man bei jedem Pool zittern muss, ob da wieder irgendwer was
kommt. Die Entwickler sitzen irgendwo, also die sind nicht alle bei euch im Haus.
Die meisten sind bei uns. schon, aber trotzdem ist es sogar für in-house die Kommunikation schwierig. Also wir müssen, wir diskutieren eh da immer, wir müssen das besser aufteilen, dass man pro Repository einen Maintainer hat, der dann, also wir verwenden zum Beispiel viel zu wenig diese Pull-Requests. Also jeder Pull-Stuhl. Das entsteht erst jetzt so ein bisschen eine Community, wo zum Beispiel die Burgenländer haben einen Entwickler, die St. Pöltener haben einen. Also diese ganzen koordinierenden Kollaborationsmechanismen müssen wir erst kennenlernen und in den Griff kriegen. Es ist gar nicht leicht.
Ich habe letztes Mal schon gefragt, ihr tut ja selber Informatiker ausbilden in der FH-Technikum.
Ja.
Sind da schon irgendwelche Synergien erkennbar, dass irgendwelche Studenten als Masterarbeit zum Beispiel direkt am FH-Komplett mitarbeiten? Oder, weil du hast letztes Mal, glaube ich, gesagt, das ist eher sehr beschränkt.
Ist beschränkt, es gibt ein paar einzelne Projekte. Mhm. Aber es ist zumindest so, dass zwei Absolventen ja inzwischen Angestellte sind und also auch komplett mitarbeiten. Ja.
Also die sind von der Uni sozusagen gleich in den Arbeitsplatz hineingesaugt.
Einer über so einen Lehrgang, so einen Web-Developer-Lehrgang, und der andere, der wird jetzt erst fertig im Master Softwareentwicklung, der jetzt schon das Projekt in Leipzig macht. Ja.
Aber es ist nicht so, dass du mit dem Finger schnippst und sofort dort irgendein Professor lauter Erstsemestrige ansetzen ist, ein User-Interface zu testen oder irgendwelche sonstige nervige Arbeit für dich machen.
Es ist teilweise halt sehr aufwendig. Also man darf nicht jetzt glauben, dass da immer die tollsten Ergebnisse kommen. Wir haben Projekte gehabt, wo der Studierende, also jeder war eine Studierendengruppe und hat nach einem Jahr einfach gar nichts zusammengebracht. Oder so schlecht, dass man es nicht verwenden können hat. Und anders mal war wieder ein Studierender im Alleingang ein wahnsinns tolles System aufgebaut. Das war damals also so ein Trouble-Ticket-System, also richtig mächtig war das.
Aber gibt es allgemein viel Interaktion zwischen eurem Open Source Projekt und der Lehre, also der sozusagen der Informatiklehre, die ihr im Haus auch betreibt, oder sind das eher sehr begrenzt?
Das Einzige, was wir kooperieren sozusagen mit dem Institut Informatik, sind die Usability Tests. Da haben wir ein Usability Labor, wo dann Studierendenprojekte da drinnen sind und gewisse Teile von FH-Complete testen, vor allem diese ganzen Erstgeschichten, also so Aufnahmeverfahren. Also wo der Studierende, der ja nicht täglich damit arbeitet, testet.
Okay. Habt ihr so einen Spenden-Button schon für ein Projekt oder so?
Nein, haben wir nicht. Es gibt auch kein Spendenkonto.
Also man kann euch gar nicht Geld zuweisen, das ist jetzt schon mal.
Nein. Also eine gute Idee.
Von der Republik Österreich ist der Unterrichtsminister ist zu euch gekommen und hat gesagt, Herr Bamminger, wir freuen uns, dass wir das machen.
Leider nein. Ich glaube, wir machen sowieso viel zu wenig Marketing.
Das hat auch keinen EU-Topf angezapft.
Nein, das braucht man wieder Zeit. Also ich beschäftige mich mit diesen Dingen. Es gibt sicher Möglichkeiten, dass man da irgendwie EU-Förderungen etc. gibt. Aber es ist alles zeitaufwendig. Und wir sind eine kleine Gruppe, die Spaß dran haben. Und
also sonst ein schönes Erlebnis, dass irgendein User, was weiß ich, eine sehr kleine Uni oder eine große Schule etwas verwendet hat, was du gar nicht gedacht hast, dass das für die entwickelt wurde, also insofern ein ungewöhnliches Erlebnis von den Usern.
Das war die erste Universität, war die katholische Universität in Linz.
Ja.
Wo ja quasi Universität doch anders funktioniert.
Ist die nicht eine Privatuni sogar?
Ist eine Privatuni. Ja. Und das war irgendwie eine
Frage. Die haben sich für euch entschieden.
Genau, ja, das war.
Ohne dass ihr irgendwie das beworben habt zu der.
Natürlich, die finden uns im Internet.
Dann ja,
ja. Und da war halt die. Weil die ja anders, das ist ja nicht so das Schulsystem. Im ersten Semester machst du die Lehrveranstaltung, im zweiten Test, und dann der Studierende sucht sich da wirklich was aus. Die haben, keine Ahnung, der Professor sagt, ich mache heuer Lukas 23, und der Studierende verwendet das dann für ein neues Testament.
Theologiestudium.
Ja. Und die Art von System war ja vorher in FH-Komplett nicht machbar, weil da hat es einen genauen Stundenplan.
Habt ihr euch in einer Datenbank nicht vorstellen können, bei
Design? Genau, war so das Projekt, das war dann zur Version 3.0, riesige Umstellung durch, also da haben wir erstmalig so Studienordnung, Studienplan, also dieses Universitätssystem, da gibt es einen Studienplan und es ist egal, in welcher Reihenfolge der Studierende das studiert. Das war da die Herausforderung, aber das ist jetzt drinnen.
Und die verwenden euch auch jetzt, oder?
Ja, die sind im
Vortrieb. Oder sind die schon gefolgt und haben total praktisch ihren eigenen Ableger gemacht?
Nein, die sind nur auf der Main, am Trank sozusagen. Okay. Die, was ein bisschen im Rückstand sind, sind die LPS. Die sind auf der 2er Version und die sind Bildner, die machen jetzt das Update auf die 3er. Mhm. Ja. Und ganz spannend ist ja aktuell das SFU-Projekt. Das ist auch eine Privatuni, die so viele Standorte haben. Die haben Mailand.
Das ist ein Konzern oder ein Privatuni-Konzern.
Viele kleine, mhm. Also die haben in Mailand glaube ich 100 Studierende, ja. Und in Ljubljana 300, 400, also mhm. eher kleinere, aber viele. Und
die verwenden euch auch.
Da sind wir jetzt nach und nach, es ist gerade erst vor einem Monat in Mailand in Betrieb gegangen. Mhm. Und
also die einzelnen Standorte dort,
ja.
Es ist nicht so, dass die Konzernzentrale dort gesagt hat, jede Privatuni in Niederösterreich, sondern die einzelnen Standorte entscheiden
das dort. Nein, das ist schon alles zentral gesteuert, also das kommt von Wien aus. Mhm. Und diese Standorte sind mehr oder weniger eigenständig. Mhm. Da ist einfach uns die Zeit davon gelaufen. Das Ziel wäre gewesen, dass man mit einer Instanz alle Standorte abdeckt, dass das so mandantenfähig wird. Nur haben wir dann gesehen, das geht ins Unermessliche. Mhm. Und jetzt haben wir einfach für die verschiedenen Standorte einzelne Instanzen. Mhm. Also da haben wir Probleme mit, die haben unterschiedliche Zeitraster im Stundenplan. Oder die wollen die Mitarbeiter von der anderen Standort nicht sehen.
Okay.
Also da sind viele so Mandantengeschichten drinnen, das wir in der Zeit nicht abdecken haben können. Und jetzt halt. Andererseits ist es vielleicht auch einfacher, wenn du jetzt ein Update machst, kannst du das zuerst einmal in Mailand probieren, das Update, und wenn es dort gut geht, dann musst du nicht 5000.
Und ihr seid bis jetzt noch rein auf Europa, oder weißt du schon?
Das ist gut. Eigentlich waren wir bis vor zwei Jahren noch in Österreich. Also. Mhm. Das Leipzig ist das erste in Deutschland.
Okay, ihr werdet jetzt langsam international.
Und durch das SFU-Projekt, das ist eigentlich ein Wiener Projekt, haben wir halt dadurch die Standorte in Mailand oder Paris. Da sind wir dann übersetzt, also aktuell wird das Italienisch übersetzt.
Was hältst du von einem Studiengang Open Source Management, also sozusagen für die Managementqualitäten in einem Open Source Projekt?
Das wäre toll.
Gibt es das überhaupt? Vielleicht gibt es das eh schon an der FH? Oder
weißt du, was bei uns, an unserer nicht, aber es gibt irgendwo einen Masterstudiengang, der so Open Source Wirtschaftsinformatik drin hat.
Wirtschaftsinformatik?
Also wie man halt mit freier Software auch wirtschaftlich arbeiten kann.
Also ihr braucht jetzt eigentlich jemanden, der sich um das kümmert. Ne?
Genau, wir brauchen einen Manager,
der muss die Communities.
Genau.
Und
du wärst ja da der Richtige.
Ja, ich habe leider kein Studium abgeschlossen.
Nein, das ist ja bei uns vor, ne? Wenn du kein Studium hast.
Ja. Na, und Thomas mal zusammen, machen wir da mal so eine Beschreibung, was der Studiengang kann.
Ja.
Ich schon einen Studiengang erfinden.
Aber es gibt, glaube ich, es gibt sicher einen, der sich
nicht. Aber du siehst einen Markt dafür bei eurem eigenen Projekt jetzt, oder zumindest auch einen Bedarf, dass so jemand.
Ist jetzt bei uns in der Abteilung auf jeden Fall den Bedarf. Mhm. Wir haben ja gerade die Ausschreibung draußen. Wir suchen einen IT-Leiter mit Projektmanagement-Erfahrung im freien Softwarebereich.
Genau das.
Also den Absolventen von diesem Studiengang, den brauchen wir jetzt gerade.
Ja.
ja.
Das ist nicht das Leben, kann man gleich fragen.
15 Jahre Erfahrung, nicht älter als 20.
Genau.
genau.
Und billig.
Und billig. Okay.
Billig
oder billig?
Beide sind voll motiviert und sonst nichts zu tun.
Ungebunden. Flexibel.
Ja. Das ist ja im Haus, zum Beispiel bei den Linux-Wochen waren
ja.
Merkt man ja auch, dass die. Schade eigentlich, dass das Institut Informatik eher wenig bei uns im Haus auf freier Software aufspringt. Hingegen die Elektronik, Embedded Systems und so, die sind ja massiv da drin.
Mhm.
Also, die haben ja fast nichts anderes zu tun, wie mit Linux und so herumprogrammieren.
Ich nehme an, das ist auch eine persönliche Geschichte, wie der Bereichsleiter oder so tickt oder wie der
involviert. Das wird es auch stellen, zum Beispiel der Studiengangsleiter Bachelor Elektronik. verwendet es selber nur freie Software auf seinem Laptop.
Das heißt, das fährt dann noch ab auf die
Studenten. Das ist ja dort viel einfacher mit dem ganzen Software-Rollout, weil wir da nie Lizenzprobleme haben. Die anderen, die Informatiker oder auch Maschinenbau oder diese Mechatronik-Robotics, die haben ja da eine ganzen proprietären Software-Dinge für die Elemente und was du alles brauchen, diese Simulationssoftware. Die meistens die Schwierigkeit halt haben, da geht es gar nicht um die Lizenzkosten, sondern es geht immer um diese blöde Lizenzverwaltung auf Lizenzservern und das muss dann genau die Maschine sein.
Du brauchst Software nur, dass die Lizenz verwalten.
Ja, das ist zu mühselig. Ja. Weil du kannst du dann eine Maschine, du rennst der Lizenzserver von einer Software. Jetzt kannst du keinen zweiten Lizenzserver installieren, weil der überwacht das RAM und lässt nichts anderes zu. Also die sind so komisch abgeschützt gegen irgendwelche Crack-Software-Dinge. Also dieses technische Handeln dieser blöden Lizenzen, das macht uns so wahnsinnig.
Warum das nicht bei uns in China, wo sie sich nicht so Lizenzen können, viel mehr Fabriken haben für sowas?
Das, was wir teilweise machen, obwohl wir die gekaufte Lizenz im Haus haben, dass wir halt die korrekte Version installieren, weil es einfach wenig Aufwand ist. Ja. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt, natürlich. Und wir machen das nicht mehr. Das haben wir mal vor 30 Jahren haben wir das gemacht.
Okay. Wir kommen auf ein paar andere Themen und kommen wieder zu dir zurück zum Linux-Plattform. So, ja. Sven, können wir dich offiziell begrüßen mit dem Prostgeräusch. Sven.
Achso, ich bin auch schon leer.
Sven, du kommst frisch vom Linux-Tag Graz.
Ja,
so ist es. Achso, hast du bei Linux Graz, bist du der Einzige, der uns erzählen könnte? Achso, oder war irgendwer Linux Graz?
Na, auf jeden Fall.
Bitte, Sven, sprich zu uns über den Linux Graz und über deine super coolen Vorträge.
Ja, es sind ja mittlerweile, die Website war immer linux.kg.at und das sind sie dann auch. Freitag ist immer Workshop-Tag, Samstag ist Vorträge, Sonntag ist noch ein bisschen Brunch.
Party-Tag ist immer Brunch in der
genau. Liga. Und ja, war nett, wieder gut gelaufen, alles super organisiert. Und
waren Besucher und Stimmung oder?
Ja, ich habe natürlich, ich bin nicht dabei, Besucher zu zählen, Stimmung.
Nein, aber waren Leute, ja. Oder sprachst du vor leeren ein?
Na, leer war es nicht, aber ja, also diesmal hatte ich einen Workshop und es war schon voll. Mhm. Das heißt da dann aber auch so etwa 20 Leute und dann dazu. Und bei den Vorträgen habe ich nichts gezählt, weil ich ja busy war. Zum zweiten Vortrag kam ich zu spät, ich war kurz weg und dann bin ich auf der BIM und die BIM ist die letzte Station, die Straßenbahn, die letzte Station, die ich noch brauchte, das ist dann abgebogen.
Ist falsch abgebogen.
Nein, ist nicht falsch abgebogen, aber ich habe einfach nicht gesehen, dass ich nicht auf dieser Linie bin und ja, das hat mich dann gut überrascht und das hat mich dann ein paar Minuten des Laufens gekostet und dann bin ich halt zu spät gekommen. Aber ja, wie immer zu wenig Zeit, um alle Leute zu sehen und alles zu machen. Dennoch bin ich ein paar Tage mehr geblieben und ich bin gerade eben vom Bus abgesprungen am Westbahnhof und hier rüber gekommen. War noch zwei Tage mehr da, um mit Leuten zu sprechen, Leute wiederzusehen, im Realraum zu sein, beim Hackerspace und so weiter. Ja, war super. Ich gehe nächstes Jahr wieder hin. Ich hoffe, jeder...
Ist gerade eine Reise wert?
Ist gerade definitiv eine Reise wert. Das ist ja eigentlich der Spruch aus Berlin. War. Berlin ist eine Reise wert.
Das ist
der
schönste Linux-Tag Österreichs. Sage ich jetzt aber.
Ja, ich
nehme das jetzt einfach so hin.
Ja.
Okay. Aber wir sind ja beide mal in Graz gelebt. Also
ich
verstehe das besser.
Ja, das ist
der gelben Technik und der Protest kommen noch.
Ja, ich wollte nicht was sagen, aber. Der Konflikt, weil die in Wien das um eine Woche vorverlegt haben, als normal. Und sind dann mit die Grazer Politik.
Ja, sonst kann man sich schön einen Linux-Tag-Tourismus in Österreich leisten und diesmal hat man sich entscheiden lassen.
Unglücklich, schlecht ausgemacht anscheinend.
Nein, nicht schlecht ausgemacht. Das hat letztendlich wegen der Feiertage hat es so gelegen und es ist bei beiden halt so gerutscht, dass es dann parallel war. Also man kann eigentlich niemand böse sein, sondern es sind halt die Rahmenbedingungen, die dort hineinspielen.
Also sonst immer kommt das erste Wochenende im Mai.
Genau, ja.
Diese Feiertagsgeschichte.
Außerdem war ja noch die Mini-Debian-Konferenz gleichzeitig.
Also mal wird dort
gestürzt. Ich leider nicht. Aber ich was, worüber du gesprochen hast.
5 Minuten
gegangen. Okay. Ja, das war alles diesmal sehr, sehr parallel. Aber was Linux-Wochen weiterhin angeht, gibt es in 3 Wochen die Linux-Wochen in Eisenstadt. Auch ein genau, ein Freitag-Samstag-Event und findet auch an der FH statt.
In einem Samstag sind da Vorträge, oder?
Ja, okay. 2 Tage.
Aber man muss freitags hinkommen, sonst sagt man ja dem heurigen Nachbarn, oder?
Das ist Freitag, ich weiß es gar nicht, oder Samstag. Am Abend, ich glaube am Ende.
Achso, das heißt, ist das. Man könnte ja nicht als Vollbild nur Samstag machen.
Na, die volle da haben wir sonst die Hälfte verpasst. Ja. Also es sieht schon so aus, es findet alles in dem großen Hörsaal statt. Man kann dort bleiben, denn es gibt nur einen Track. Ja. Also es gibt, man braucht sich also gar nicht...
Veranstaltung.
Man braucht nicht sich darüber Gedanken zu machen, in welchen Raum man geht, sondern man kriegt alles mit. Man bleibt einfach da, lässt seine Sachen dort auf dem Platz. Zwischendurch gibt es eine Jause. Und ich finde es eigentlich sehr gemütlich. Ich finde das ganz gut eigentlich. Also
ich war jetzt einmal dort mit Harald, aber das ist wirklich genau so, wie du beschreibst. Das ist in Eisenstadt, das ist eh schon... Ja, okay. Und dort steht man halt dann noch bis zu diesem FH-Gebäude, wo absolut nichts los ist. Und dann plötzlich sieht man eine offene Tür und da ist dann am Samstag lauter Nerds drin in einem Hörsaal. Und vorne sitzt einer und begrüßt einen und sagt, magst du Jausen und hat so einen Mischprost und so ein Speckjausen und Wein war gleich auch letzter begrüßt.
Genau, das weißt du auch. Genau, richtig. Und man läuft im Prinzip, wenn man mit der Bahn ankommt, eigentlich von dem Bahnhof nach Süden runter auf dieses Industriegelände, ja, wo auch die FH
ist.
Naja, na, das ist halt so gut, das ist ein bisschen am Rand des Ortes.
Also ich finde, es klingt lustig.
Aber auch vom Sozialen ist das eigentlich schon die sozialste Veranstaltung, weil du lernst zwangsläufig alle kennen. Ne?
Richtig.
Du kannst nicht im falschen Hörsaal sitzen. Oder?
Genau, einmal das. Ich habe nie mehr als 100 Leute gezählt.
Ja.
Das heißt, man hat durchaus die Chance, mit allem einmal geredet zu haben. Ja. Das ist schon ganz gut. Und dort sind einige der Vortragenden arbeiten nun auch dort, ja, sowieso. Und das ist schon von Vorteil. Das heißt, es läuft so alles ein bisschen. Es hat so seine Linux-Bubble, die es dort gibt. Ja, Details müsste der Mensch selbst geben. Vielleicht sollte ich ihn mal herschicken, dann kann er das natürlich etwas näher erläutern. Oder so. Genau.
Also du empfiehlst nach wie vor.
Ja, definitiv. Genau. Dass man fährt 1 Stunde rüber und dann ist man da und genau. Sollten sich natürlich noch irgendwie eine Unterkunft besorgen, das macht es einfach.
Ich bin so. Das tut mir der Gregor nicht widersprechen. Ich bin zu einem Biertaucher Wochen draußen. Corporate Resident. Wo wir alle so Stirnbänder haben. Biertaucher. Und so ein lustiges Reisevideo.
Oh, der Horst ist eventuell gerade ein bisschen. Was hier hinausspielt?
Ich denke, was ist eigentlich der Mensch, der Bier trinkt?
Daran, er ist nämlich hier heute der Einzige, der Bier trinkt,
nein,
wie immer.
Das Mensch trinkt auch Bier.
Das ist ein Bier.
Aber er ist nicht regelmäßig da.
Ja, weil Christian trinkt ein Wein.
Der Gregor trinkt dann mal
ein Wein. Bin ich allein, da Salz muss ich trinken.
Das ist ja schwächer, dass sowas draufsteht.
Ich bin statt anders.
Ja. Sven hat erst angefangen mit dem Bier. Aber Horst hat schon einen ganz schönen gezwitschert. Er hat auch schon ganz große Gepäckchen.
Er schleicht sich immer mehr der rosenen Wand hinter ihm an.
Ja.
Er ging jetzt schon wie ein kleines Kind.
Guck mal weiter. Ich bin schon mit Essen beschäftigt. Anna! Das ist ein nerdiges Thema. Oder Tschüssling, habe ich dich jetzt abgewürgt. Warst du wieder in so einem Schokolademuseum?
Na, Trotter diesmal haben wir diesmal ausgelassen, wurde nicht irgendwie angenommen, dass man nochmal hingeht. Aber Zotter steht immer noch auf der Liste meiner Orte, an denen ich gerne sterben möchte. Genau. Natürlich nicht, wenn ich ankomme, sondern, weiß nicht,
vielleicht nachdem ich genügend. Probe hinfallen, immer noch so bleibt.
Genau. Richtig.
Aber sonst war irgendwas Tolles in Graz. Leute Event passiert.
Alles ja. gut gelaufen. Diesmal kein Show and Tell, das haben wir nicht gemacht, aber wir haben uns verständigt, dass wir am Donnerstag hier im MetaLab am Nachmittag Text Tools Workshop machen.
Das heißt also am Donnerstag, also auch das kommt das wahrscheinlich nicht draußen.
Genau, da wird
das
gehört haben.
Der 5. Mai?
Der 5. Mai, 15 bis 18 Uhr in der Bibliothek des MetaLabs Text Tools Workshop.
Also man kann einfach hinkommen und alles zeigen, was man gerne zeigen möchte.
Zeigen oder fragen und wie konfiguriert man das und wie soll das funktionieren und genau, alles einmal so durchschuppen. An dem Abend ist auch netzpolitischer Abend.
Ja.
Das heißt, wir werden wahrscheinlich um 18 Uhr wirklich dann aufhören, weil wir davon annehmen, dass eine ganze Menge Leute reinkommen werden und dann um 19 Uhr, glaube ich, geht der netzpolitische Abend dann auch los.
Finde
ich sehr wenig.
Da geht es immer mörderisch ab, also
das
ist immer ziemlich voll.
Mörderisch, oje.
Und immer
zwei bis drei Vorträge, nachher Networking.
Sehr
interessant.
Immer gerne so.
Stefan, du hast noch ein Nerd-Thema gehabt.
Ich glaube, ich habe sogar einige Nerd-Thema
gemacht.
Und relativ wenig anderes. Wie vorher angekündigt, nachdem der Sven letztens gesagt hat, er hätte einen Vortrag über einen Radar, bitte. Einen Vortrag über VI. Ich habe mich mit schlechtes Gewissen geplagt, indem er, glaube ich, seit 20 Jahren vorgeschreibt, wie einzulernen.
Das ist ein Texteditor.
Und ich habe, glaube ich, 7-mal oder 8-mal damit begonnen. Und bin ich in der Mitte vom Wing-Tutor wieder abgebrochen.
Okay.
Und diesmal habe ich den Wing-Tutor durchgezogen. Das bin ich beim Buch Practical Wing immerhin auf Seite 70.
Vom Junior.
Genau, das ist absolut empfehlenswert. Das ist so relativ steil, würde ich sagen. Also, das ist keine Abendlektüre.
Mhm.
Da hat man wirklich in jeder Zeile etwas zu tun, aber so gesehen hat man guten Wert, also für jede Zeile, die man liest, lernt man auch was. Ich finde es unheimlich wichtig, das tun.
Aber was ist jetzt das Erlebnis, wenn du Wim verwendest statt andere?
Das Sarkastische ist, dass man darüber reden kann. Da gibt es ja diesen Witz, wenn jemand Wim verwendet oder zwei Tage nicht darüber redet, dann denkt man,
okay.
Nein.
Das ist zu hart.
Das sehe ich nicht.
Nein, das ist das Äquivalent so sehr kompliziert vegan kochen.
Vielleicht,
oh,
ja,
nee.
Das habe ich keine Erfahrung.
Ich glaube eher, die Öl kommt aus der Richtung. Also so kenne ich das so ungefähr. Wie findet man einen Veganer auf einer Party? Gar nicht. Er findet dich.
Ja,
ja.
Das ist
gemein,
ja. Es ist eine sehr andere Art, mit einem Editor zu kommunizieren, ja, als mit einem Editor ganz einfach. Also, es kommt sehr viel Interaktion davor. Es sind kleinere Aktionen, kommt man vor, die man tut, und dafür mehr Schritte.
Das klingt aber nicht.
Da muss ich aber
knacken. Nein, ich meine, bitte streng, du hältst ständig Win.
Also, wegen GUI, es gibt Win, gibt es auch mit GUI, heißt dann GWIM.
Ja, gäbe es auch, aber das ist ja schon fast paradox.
Natürlich, naja, es ist immer schön, so ein bisschen durch Menüs durchzuschauen bei Programmen, die sich ja darüber anbieten, was gibt's da.
Mhm.
Ja? Und in den Menüs steht ja dann auch drin, wenn man was ausführt, wie kann man das dadurch erreichen, indem man die Tastatur verwendet. Also, dass man gar nicht das Menü braucht.
Da steht im Menü der Shortcut.
Genau.
Ja.
Genau. Es gibt noch einen anderen Editor, den ich empfehle, der mir sehr auf der E-Mail-Schiene ist. Das nennt sich JED. J-E-D.
Ja.
Ja. Und der hat auch Menüs, aber witzigerweise dann in der Terminal-Version. Mhm. Ja, also da steht auch ganz dick drauf, ja. F10 drücken, ja, und dann drückst du es und dann kriegst du die Menüs und so weiter. Und da steht auch
schon was jetzt dabei. Seltsame Ubuntu-Version, wo F10 halt leider belegt ist für irgendwas komplett anderes.
Ja, das Terminal wird angesprochen, kann man abstellen. Ja, so ist es halt. Aber das ist ja nicht das Problem.
Was ist jetzt das Team von wem? Stimmst du zu, dass man das
Naja,
Arbeitsschritte sozusagen mehrmals nehmen.
Man kann eine Menge mit wenigen Tasten drücken erreichen, man muss es halt kennen.
Mhm.
Und es gibt eben unheimlich viel Zeug und es gibt eben nicht per Default irgendwelche Menüs, woran man das erkennen könnte. Ich behaupte mal, man müsste es schon sehr weit aufziehen, wenn man das alles sehen wollte.
Mhm.
Und letztendlich lebt der Editor davon, von seiner Modalität, sodass man kopieren und löschen mit einem Sprung kombinieren kann. Also, man bewegt den Cursor von einer Stelle von der aktuellen auf eine andere und sagt vorher, ob man diesen Text, der übersprungen wird, kopieren oder löschen will. Also aus diesen Kombinationen, mhm, ja, lebt diese ganze Sache. Deswegen kann man sagen, ich möchte löschen, und ich springe jetzt 3 Absätze. Und die 3 Absätze, die übersprungen werden, die werden daneben gelöscht.
Ja.
Und wenn man das alles auffächern wollte als Menü, dann müsste man alle Ziffernkombinationen, die man zu einer Zahl macht, und noch die Sprünge und das Löschen sozusagen da kombinieren und hinschreiben, und das wäre unsinnig.
Ich glaube, ich habe es auch anhand deiner Beschreibung erkannt, warum die Menschheit nicht Vim verwendet, im Großen gesehen, sondern Dinge wie Word, weil dort markierst du 3 Absätze und dann überlegst du, dass du auf die Entfernen-Taste drückst.
Das heißt im Vim Visual, also
das gibt als eigenen Modus.
Das heißt, du selektierst das erst, das wird dann invers dargestellt und dann sagst du kopieren oder löschen.
Aber was du beschreibst, wäre ja, dass ich erst weiß, was ich tun will, löschen, und dann Knöpfe drücke, die das auch tun. Und schön, erst wissen, was man tut. Hey, hallo, für welche Minderheit?
Ja, man hat beide Möglichkeiten und je nachdem, was dir besser gefällt, wählst du die eine oder die andere.
Nein, ich muss jetzt gerade total lachen, weil nämlich das meine einzige Begegnung jemals mit einem Texteditor war. Und in meiner grenzenlosen Naivität bin ich davon ausgegangen, dass alle Texteditoren so sind.
Also
ich kenne das mit diesem Löschen und plötzlich ist alles weg.
Ja.
Und na, dafür gibt's dann,
das ist aber nett, dass du jetzt für mich mitdenkst.
Aber dafür hat ein guter Texteditor den Befehl Undo und Redo. Man geht so weit zurück, bis man an der Stelle ist, wo man war, und kann auch wieder vorwärts gehen.
Wie gesagt, ich habe so wenig Erfahrung mit irgendwelchen Editoren, dass ich einfach dachte, das wäre Standard.
Es gibt mehrere, und es gab schon 1992 einen Texteditor Compendium von einem gewissen Russ Nelson. Da waren zumindest schon mal 150 gelistet. Und mittlerweile gibt es mehr.
Ja, ich hatte nur diese eine einzige Erfahrung.
Unheimlich konfigurierbar. Vim, ja. Es ist auch eigentlich, glaube ich, empfehlenswert, relativ viel zu konfigurieren. Also ich bin momentan nicht so ganz glücklich. Also bisher fast jede Standardeinstellung, mit der ich gestolpert bin, habe ich dann im Laufe der Zeit doch irgendwie geändert, weil man dachte, na, kannst du nicht. Also zum Beispiel so Sachen wie Tab Completion verhält sich anders als auf der Shell zum Beispiel. Man kann es so konfigurieren, dass es sich exakt so verhält wie auf der Shell. Also ich bin es gewohnt mit dem unter der Bash, dass du Tab drückst und alle Varianten siehst, wenn es nicht eindeutig war. Und dass du dann und beim Vim ist das Standardkonfiguration zum Beispiel so, dass du die erste mögliche Lösung siehst und mit einem weiteren Tab die zweite Lösung und so weiter. Dass du wirst nicht ad hoc darauf aufmerksam gemacht, dass es mehrere gibt, sondern du kannst sie dir erarbeiten, indem du durchzeigst. Das war gewöhnungsbedürftig für mich wieder. Und kannst du es unkonfigurieren, das andere verhalten? Aber sie sind nicht Standard. Und, ja?
Ja, der VI existierte vor der Bash. Also die Bash verhält sich leider nicht so wie.
Ja, muss auch sehen, natürlich.
Möchte ich auch sagen, weil meine Shell verhält sich wieder Vim.
Das heißt, du willst gar nicht die Möglichkeiten vorher sehen, wie sich definieren.
Ja, ich möchte direkt
die erste Variante.
Ja, erste Variante und gleichzeitig sehen, was es sonst noch so gibt.
Ja, wenn du stattdessen nicht Tab verwendest, sondern ein bisschen was anderes, dann kannst du auch alle auf einmal sehen.
Letzte Frage zu diesem Thema, die mich interessiert. Wer programmiert mit VI? Also wer verwendet ihn als Hauptprogrammiereditor?
Als Haupteditor, ich springe mir hin und her.
Ja. Zwischen VI und?
Zwischen VI, GNOME Editor und Komodo.
Komodo, ja, genau. Also jetzt seit 3 Tagen verwendet das Haupteditor.
Okay.
Es ist nicht so, dass es wirklich schwer wäre, weil die Sachen, die man von einem normalen Editor gewohnt ist, hat man eh relativ schnell. Aber damit hat man es halt noch lange nicht ausgeschöpft, was alles kann. Damit hat man sozusagen nochmal den Anfang. Ich finde auch unheimlich schnell, das ist sehr angenehm. Den Vim, das ist sehr interaktiv, sehr snappy. Das ist sehr angenehm. Ja, bis dazu der Warf. Für mich.
Ich benutze gar keinen anderen Editor.
Du bist voll Vim.
Ja, also für ja.
Und du? Vim.
Verwende ihn seitdem es ihn gibt, seit 92. Also, ja.
Ich wollte mal diesen Emacs-Editor vergessen, vielleicht so überhaupt. Ich hoffe, das bis heute nicht. Also diese erste Hürde habe ich bis heute nicht geschafft. Also, es sind dann immer, okay, das ist mir zu langwierig, bevor ich mich da einlese. Also das Handling ist mir nach wie vor nicht geläufig.
Das habe ich auch einige Male probiert mittlerweile und ich hatte immer relativ ähnliche Erfahrungen mit VR. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich produktiv genug bin und dass ich in der richtigen Rolle stehe. Es hat immer alles brav funktioniert, nicht? Alles funktioniert, weil es ist ja auch alles gut dokumentiert. Das ist halt unheimlich wuchtig, wenn man sich wirklich arbeiten will.
Was für Anwendungsfälle, kannst du spontan irgendwelche Anwendungsfälle sagen, dass es da lohnt sich, dass es so umfangreich ist?
Wenn man Text wirklich bearbeiten will, wenn es nicht nur darum geht, was zu schreiben, sondern wenn man Text manipulieren will.
Ja, daher ist die Idee des Text-Editors, heißt das, glaube ich, so.
Ich würde vor allem die Emacs verwenden in Kombination mit Debugging und so. In Kombination mit Debugging.
Ja. Also wirklich als Programmierer.
Als Programmierer-Editor. Man, vielleicht geht das mit dem VI, keine Ahnung. Nehmt ihr VI und Debugger gemeinsam?
Ich benutze den Vim wirklich nur zum Editieren. Das ist ja der Kritikpunkt bei Emacs. Das ist ein Betriebssystem, aber mit einem schlechten Editor. Und ich benutze wirklich nur Vim zum Editieren und zum Debuggen benutze ich halt das Programm, was dafür vorgesehen ist. Also,
genau, nehme jetzt Komodo, ne? Zum Debuggen. Und also das erste Mal Emacs war, denke okay, da haben wir vielleicht die super Debugging-Dings nicht gelungen, weil es halt doch komplizierter ist. Und das zweite Mal, wie es aussieht, war dem Richard Stallman zuliebe, weil er da Gast war in Wien und man dachte, jetzt schaut man wieder mal auf. Das ist mir zu mühselig.
Ja, Emacs hat ja Interface auf alles Mögliche. Es hat ja auch einen eingebauten Webbrowser, der herausgenommen dann W3M heißt. Ja. Es hat Remote Editing, man kann also über eine FTP-Verbindung eine Datei holen und editieren, wieder zurückschöpfen. Es hat eine super Unterstützung für LaTeX, sogenanntes AUGTeX. Und es gibt einen super Modus, mit dem man alles mögliche verbinden kann. Personen, Events, Datum,
Outlook.
Also ein Personal Information Manager, genannt Org Mode.
Wie heißt der?
Org Mode, Organisationsmode.
Und den verwendest du?
Noch nicht, aber ich habe mir das schon mehrfach angeschaut, so ein bisschen. Es gab auch diesmal wieder einen Workshop dazu in Graz. Ja, vor meinem. Allerdings war noch ein anderer parallel und deswegen hat es wieder nicht so ganz gepasst. Aber definitiv, ich habe also einige Vorführungen schon gesehen. Das ist eine super Sache. Derjenige, der das dort macht, hat über das Thema der Personal Information Managers promoviert. Und hat gesagt, okay, er hat sich 50 von diesen Dingen angeschaut, in verschiedenen, also Hardware-Versionen und Software, und hat letztendlich alle weggeworfen für diesen Org-Mode, weil der alles abbildet, weil der alles hat.
PIN.
Ein Thema, genau.
Ich habe dem Richard Stallman einen über die Schulter geschaut und der verwendet halt nur das.
Der hat ja auch E-Mails geschrieben. Man sollte dazu sagen, du hast ja Stallman auch selbst gehostet, ne?
Genau, der hat bei uns geschlafen. Der Wohnung. Das ist wirklich ein Mörd, glaube ich. Also, wenn man sagen hat, dann ist das
auch. Er holt seine Webseiten halt mit WGET und dann liest er sie offline. Sodass nicht irgendwelche lustige Skripts und was auch immer eine Rückmeldung machen.
Ja, er war ganz beleidigt, weil man auf dem Router zu Hause am Key haben. Also die diese Verschlüsselung mit diesem Passwort. Es sollte jeder ja einen frei zugänglichen WLAN-Router zu Hause haben. Dann wissen die Bösen nicht mehr, wer wo über welchen Router surft.
Genau, wenn man es ab so sehr zumacht, dann sagt man damit im Prinzip, nur ich kenne das Passwort, also alles was passiert ist, kann nur du gewesen sein. Und die Störerhaftung-Geschichte natürlich wunderbar. Mit wissen, wer es gewesen sein muss. Und wenn das nicht war, muss er trotzdem verhaften. So funktioniert das. Genau. Und die Öffnung, die der Richard da propagiert, ist genau das. Wenn man es offen lässt, kann es irgendjemand gewesen sein. Genau. Viel besser für unsere Freiheit.
Ja.
Genau. Ja, auch seine Church of Emacs-Geschichte, ja, wer also nur freie Software auf seinen Rechner, auf allen seinen Devices verwendet, ja, kann also ein Heiliger, ein Saint of the Church of Emacs werden.
Ja.
Und Richard war auch mal bei uns in Berlin und dann bin ich zu ihm hin und noch vorher bei der Buchhandlung vorbei und habe die Bücher von Emacs gekauft und habe ihn das signieren lassen. Und eins davon habe ich nach Wien mitgenommen, um meinem Freund das zu geben, der das auch verwendet hat und hat was reingeschrieben. Und natürlich hat Richard gefragt, could he be a saint of the Church of Emacs? Ich habe gesagt, ja, weiß nicht, schick ihm doch mal eine E-Mail. Und Richard hat sich kurz hingesetzt und hat ihm eine E-Mail geschickt. Und als ich Monate später wieder in Wien war, habe ich den Franz gefragt, sage mal, hast du eine E-Mail von Stoner bekommen? Ja. Aber das ist ja unwahrscheinlich, das muss Spam gewesen sein. Er hat gelöscht, ja. Und hat sich dann geärgert darüber. Genau, also Buch überreicht und so. War da nicht mehr eine E-Mail? Ja, war Spam.
Tja, so ist das dann. Gut, dass ich nie E-Mails lösche. Selbst Spam erhebe ich auf.
Allen Spam?
Oh, ja.
So viel Quote habe ich nicht.
Willst du meinen auch haben?
Nein, ich glaube, dass ich einfach extrem wenig Spam bekomme. Ich habe auch keinen Spam-Filter, ich bekomme einfach wenig Spam.
Boah. Ja. Neid.
Ja. Ich empfehle nur, den Webserver richtig zu konfigurieren. Also es funktioniert ziemlich gut. Ich bekomme so circa eine Spam pro Tag derzeit.
Boah.
Also das ist viel derzeit wieder.
Boah. Neid. Ich habe vor, was war es, 2007 war ich in Berlin und habe da Mails bekommen und immer wenn ich was abgeholt habe, so alle zwei Stunden bekam ich so 300-400 Mails. Und dann habe ich auf dem Mailserver das Webinterface gesagt, alle Mails werden ja dort bewertet im Verein und alles, was 9 Punkte oder mehr hat, vergiss es. Das muss einfach Spam sein. Weg damit, nicht mehr kriegen. Und damit ist mein Aufkommen damals von 15.000 pro Tag runter auf 300 bis 400 pro Tag. Und heute ist das deutlich ein bisschen runtergegangen. Also ich habe das vielleicht so 330 Mails pro Tag und dann hast du nur 2-3 Dutzend Mails dabei, die in Spam sind. Aber das ist wenig, das ist gut.
Ich kann mir wirklich auch die Zeit nehmen, die Spam-Mails zu lesen.
Wow.
Die sind aber meistens bei mir sowieso nur einzeilig.
Und zu mir antworten.
Der Einzelhandel.
Wisst ihr was? Ich mache meinen Podcast und lese jede Spam-Mail durch. Da bin ich innerhalb von einer halben Stunde fertig.
Ja, sind Sie denn nicht spannend?
Nein, aber letztens habe ich mich über eine kaputt gelacht. Okay, ich weiß nicht mehr auswendig.
Bitte zahlen Sie so und so viel Geld sofort.
Nein,
komm, das kommt jeden Tag einmal. Und das an deiner Bank, richtig?
Ja, nicht von der Bank, sondern irgendwelchen ganzen Inkasso, solche Sachen. Mhm. Das sind die meisten tatsächlich, einmal pro Tag. Aber letztens habe ich eine von einer mit einem männlichen Namen. Darf ich spanische Sachen hier zitieren? Okay. Und in der E-Mail stand dran, won't you see, ich übersetze es direkt auf Deutsch, weil das habe ich mir besser gemerkt. Möchtest du zuschauen, wie ich dir den Punkt, 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 jetzt dürft ihr uns selber ausdenken, was da dran stand.
Verb, ich kaufe ein Verb.
Okay. A und U und E kommen vor.
Okay, in dem Verb. Jetzt wird es einfach zu kritisch, sorry.
Okay.
I don't get it.
Noch ein S, ein C, ein H, ein W. Ja, auf jeden Fall von einer männlichen Person. Da musste ich mich mal ordentlich kaputt lachen, dass wirklich Spam so blöd ist.
Ja, ich finde es immer, lustig, dass ich das Spam irgendwie offensichtlich nicht entscheiden kann bei mir, ob sie sich jetzt an einen Mann oder eine Frau wenden wollen. Das ist
sehr. Willst du von beiden wissen?
Ja,
ich krieg sowohl Spams für heiße Mädels als auch für dicke Schwänze, als auch für. Aber nicht viel.
Das war jetzt wirklich unter der Gürtellinie. Ich habe mich wirklich gerade zurückgehalten.
Das war hier bei der hochoffizielle Erlaubnis.
Wenn das so ist, dann ist es los.
Eigentlich. Okay, ich glaube, wir müssen mal Ausführungen erklären.
was ich immer schon sagen wollte.
Stefan, du hast noch ein Nerd-Themen gehabt.
Und was schreibe ich mit dem VI? Vor zwei Wochen habe ich noch Kotlin. Da habe ich mir das Handbuch jetzt komplett, also die Dokumentation ist komplett gegeben und ist deine Liebe nicht, die Liebe ist nicht wirklich gewachsen und entfacht, also das Lesen hat nichts genug.
Kotlin muss noch reifen.
Muss noch reifen, oder ein gutes Lied dazu rauskommen oder sowas. Das hat mich wieder so an Java erinnert, das ist nicht geworden. Und was mir jetzt gerade geht, ist Go.
Go.
Ja. Das ist ganz lustig. Gibt es seit 2007? Mhm. Die Frage, ob das
so bezeichnet. Das ist die Google-Sprache.
Und das ist die Google-Sprache sozusagen, oder die systemnahe Google-Sprache, weil Google macht ja einiges in Sprachen. Und da lese ich jetzt, gibt es auch ein ganz gutes Buch dazu, das heißt The Go Programming Language, ganz einfach. Wo auch der Cunningham mitschreibt, Cunningham und Ritchie. Also das ist so ein C-Buch-Autor, der jetzt der auch das Kult-Go-Buch geschrieben hat. Und es ist ganz manierlich zu lesen. Es ist recht ähnlich, finde ich, C. Man spart sich sozusagen die Pointer-Thematik. Dafür tritt man sich die Typisierung ein. Das ist eine moderne Sprache. Da hat man das ganz gerne jetzt. Ich finde es bisher mal angenehm, wenn man sehen, wie es in der Blog ausschaut, dann erzähle ich wieder davon. Aber bisher mache ich es gerne.
Ja. Bitte. Ist ein Brainfuck-Programmierer.
Schon länger nicht mehr.
Ja, mal gelernt, aber darüber ging es nicht hinaus.
Hast du mit
nicht produktiv eingesetzt.
Nein, ich wollte jetzt nur die Lücke füllen.
Also ich finde Whitespace ein bisschen schöner.
Ist auch elegant, oder? Diese, wo man String durchpasst, links, rechts.
Brainfuck hat 6, 7 oder 8 Zeichen und Whitespace hat eben Space und Tab.
Und Enter.
Und Enter, stimmt.
Und Whitespace ist ein bisschen harmonischer, sieht es aus, nicht so chaotisch.
Aber alle Ausdrucke von diesen Programmen sehen gleich aus.
Also, das hat mir bei Brainfuck so gefallen, dass man das gestalten kann. Da ist ja das 99 Bottles of Beer, kennt ihr?
Ja.
Das ist so ein Sammelsurium mit, keine Ahnung, hunderten Implementierungen von einem Algorithmus. Der gibt in einer Vorschleife immer aus, 99 Bottles of Beer, Smashed on the Wall oder so. Und das ist halt in verschiedensten Sprachen.
Okay, also du kannst Sprachen vergleichen.
Du schaust einmal, wie schaut denn das ungefähr aus. Und die Implementierung in Brainfuck schaut im Texteditor aus wie eine Bierflasche.
Das ist hübsch, ja.
Das wird doch passen zum...
Ja, doch, aber das, ja, stimmt. Also, du Brainfuck, ja. Okay.
Hier sind auch zwei Programme auf dem Tischtuch hier in Whitespace.
Ich bin zwei.
Ich bin nicht ganz sicher.
Das ist nicht Whitespace, das ist schon zu viel.
Das ist Brainfuck
Whitespace.
Es gibt auch noch Brainfuck 3D, da wird die Programmiersprache durch Winkel angegeben. Das heißt, ob du nach rechts oder nach links abzweigst.
Ja, es gibt ein Turtle-Programm da draußen.
Ja, du kannst, stimmt, du kannst mit Turtle ein Brainfuck-Programm programmieren.
Ah, ich habe ja auch gerade.
Und für das Brainfuck 3D,
ich hab da Wolkenäule in einen Raum werfen und sagen, das ist Brainfuck.
Das ist der Bretter, du meinst, da ist es auch Beef, oder ich kenne jetzt nur den Beef.
Das ist eigentlich nicht 3D, das ist nur 2D, aber ich weiß, oder was, Brainfuck 2D? Was für ein Interpreter, nee, das ist noch mein eigener.
Über den Lampenkalkulus bin ich jetzt hinausgekommen, das hat man direkt an der Faktor. Das ist irgendwie noch was ganz Nettes, so
Lambda
gesehen. Ja, das soll ich locker können. Was ist das? Lambda-Kalkulus.
Kalkulus.
Ah, Kalkulus.
Im Prinzip, es ist schwer zu beschreiben. Es wäre nicht für dich. Nein, es ist eigentlich sehr grundlegend, sehr fundamental, sehr wenige Funktionen, die du zur Verfügung hast. Mit Lambda-Funktionen baust du dir dann alles aus kleinen Elementen auf.
Ach so,
ich werde in einen Talk verlinken von Jim Byrick, das ist einer so der Gurus aus der Ruby-Szene. Der hat einen sehr hübschen Talk darüber gehalten. Den habe ich auch live gesehen, diesen Talk von ihm. Und den gebe ich in die Show Notes und reden wir das nächste Mal drüber. Da schreiben wir nochmal an und dann kann es vielleicht auch schöner zusammenfassen.
Darf ich euer allgemeines Genörde in Richtung wieder Linux da klienten? Nutzen.
Ich weiß nicht.
Wir haben hier jemanden vom Wiener Linux da, oder? Du warst dort vor Ort.
Linux war dort, ja. Aber ich bin eigentlich dort auch Gast. Also
ja, aber du.
Natürlich habe ich mir Einblick
gehört. Du hast nicht wirklich weit gehabt von deinem Arbeitsplatz zum
Wiener. Ja, das sind drei Stockwerke. Der erste Vortrag war im zweiten Stock, also habe ich nur einen zurückgelassen.
Wie sich das ausgeht.
Aber ich bin dir nicht begegnet, ich kann mich nicht erinnern.
Also es waren doch sehr viele Vorträge wahrscheinlich, dass man jetzt.
Ja, okay, kann auch sein, ja.
Auf alle Fälle gab es einen, der mir insofern von der Technik her gefallen hat, ein Security-Vortrag von, müsste ich nachschauen, aber da muss ich René anmachen. René hat auch vorgetragen, aber hat auch er hat gute Folien, aber der andere hatte einfach Folien mit blauem Hintergrund und weißer Schrift und fast nur ein Wort oder zwei obendrauf.
Meinst du den über DNSSEC und
DNSSEC, glaube ich, ja.
Ja.
Gut, also jedenfalls, ich fand das insofern geschickt, weil man sieht es einfach gut. Beeindruckend. Naja, es ist einfach wenig, und aber dafür sieht man es gut, weil man es gut aufblähen kann. Ja. Ja, man sieht einfach oben nur das Thema, Stichwort oder zwei, drei und vielleicht noch einen Untertitel so ungefähr dazu, und das reicht eigentlich. Und das sieht man nachher auf der Aufnahme natürlich auch wesentlich besser. Also wenn man sozusagen die ganze Bühne mit den Menschen hier vorne sieht und man hat eben, wenn jemand eben 20 Dinge auf seinen Folien hat, dann sind die entsprechend klein und die sieht man gar nicht. Man muss also zuhören und dann ist es fast hier ein Audio, ein Podcast. Und so war es eigentlich schön deutlich sichtbar.
Du hast das remote gesehen, also du warst nicht vor Ort in Wien, sondern...
Ich war in Wien.
Du warst in Wien.
Ja, am Donnerstag war ich noch in Wien, am Freitag bin ich rüber nach Graz.
Du saßt selber in dem Vortrag.
Ich saß in dem Vortrag, genau. Und ich fand das so, wie das gemacht eben ist, sehr gut, und ich kann das auch weiterempfehlen. Und bitte Leute, ihr müsst nicht alles auf eine Folie machen, ihr müsst nicht Dokumentation schreiben, die man nachher so durchblättert, wo man das direkt am Screen, am Laptop hat, sondern wenn es eben vorgetragen wird, dann ist es ganz gut, wenn das einfach nur ein Stichwort ist und der Mensch sagt was darüber. Aber alle können es gut sehen.
Und das ist schon, ne?
Ja.
Schon hast du
einen
Vortrag gemacht mit Stichworten, ne?
Ja,
ist aber nochmal dazu. Ich weiß auch wieder, welcher Vortrag das war. Mhm. Und zwar war das der vor DNSSEC, und zwar war das Security in the Cloud.
Ah, ja. Wie hieß der Mann?
Das weiß ich auch nicht mehr.
Nachgucken. Was hast du gesehen? Was hat dir gefallen? Was war dein Eindruck?
Ich habe einen Vortrag gesehen, da ging es um Vergleiche von CMS-Systemen. Wo es aber nicht konkret CMS-Systeme verglichen hat, sondern mehr, worauf sollte man achten, was ist weniger wichtig, was ist nicht. Und das wird für diverse Projekte unterschiedliche CMS-Systeme, besser oder schlechter sind.
CMS ist jetzt
das Content-Management-System.
Also das typische Wiki oder Docker-Wiki oder
WordPress. WordPress. Also der hat eher breites Wissen gehabt und viel Erfahrung und hat halt auch unterschiedlichste Systeme in diversen Projekten eingesetzt. Das war ganz gut. Hat sich nicht festgelegt, geschickterweise, welches jetzt das Beste ist, weil es kein Bestes gibt.
Es hat einfach einen Überblick gegeben und
alles schlecht. Der war so, das war so genug gesehen.
Waren Static Site Generator auch ein Thema?
Das war am Samstag.
Es gibt immer mehr doch die Tendenz, dass man versucht, die Logik zu bringen vom Server auf den Client. Das heißt, dass du zuerst per Git dir deine Sachen herholst, holst den gesamten Datenbestand in Markdown-Files nach Möglichkeit, den zusätzlichen Inhalt erstellst, eine statische Seite daraus kompilierst und wieder hochlädst, oder nur die Tiefs hochlädst, sodass am Server schlussendlich eigentlich nur mehr statischer Code dann steht. Einerseits im Hinblick auf Security, andererseits im Hinblick auf Performance, weil es halt am Server dann nichts mehr Dynamisches gibt.
Na, diese Art von, Sie haben nur erwähnt, so Jenkins und so diese
Jenkins, genau.
Jenkins, ist aber da nicht konkret, es ist mehr um diese Datenbanken.
Ja, die klassischen. Ja.
Also die Kurve hat ja begonnen mit Jekyll, für die einfache Zwecke unter Security, bis hin, irgendwo ist dann die Grenze, wo man vielleicht doch PHP-Framework verwendet oder ein anderes Framework, weil es so individuell ist, dass man mit einem Framework schneller am Ziel ist, wie mit einem CMS-System. Also, so war ja so die Kurve. Ja, sonst 0 ODs habe ich da auch gelesen.
Die ODs,
du warst auf diesem.
Ja.
Das, da habe ich leider keine Zeit gehabt, aber den wollte ich mir anschauen.
Der hat ja alles
gemacht. Das hast du gemacht auf dem
Bildschirm. Ja, also auf jeden Fall.
Ja, ich muss gestehen, ich habe sehr lange getratscht mit den Leuten, aber relativ wenig von ihrem Workshop gesehen. Aber sie sind sehr sympathische Leute. Eines der aus Holland, der Jan Mittelkopf, und der andere ist, glaube ich, eher Wiener.
Ja.
Oder Österreicher. Und die haben einfach von Zero-ID das neueste herzeigt. Und was ist das? Zero-ID ist ein freies Open-Source-Spiel und ein Klon von Age of Empires 3, kann man sagen, aber mit einem wirklich hübschen 3D-Engine. Mhm. Das originale Age of Empires hat mehr so ein Pseudo-3D gehabt, das ist der reine Höhenschlupfer drin. Und da ist das wirklich ein wirklich freies Spiel, das sehr viel Wert legt auf Aussehen und Optik. Und das, also du kannst mit Blender die Modelle machen und die schauen auch wirklich hübsch aus. Und du musst wie in allen RTS spielen, also du hast eine altgriechische Siedlung, man kann das Völker aussuchen und dann baust du halt so einen Hof, legst Felder an, schickst deine Arbeiterinnen Holz hacken und Steine sammeln und baust damit Männer, Armeen, die nichts tun außer kämpfen und eroberst damit die Antwort.
Ich muss korrigieren, weil gerade in OED ist es so, dass die einfachen Krieger auch.
Die einfachen können noch ein bisschen arbeiten.
Richtig,
aber genau. Die besseren tun wirklich nichts aus, als die reinen.
Ja, genau. Also nur die wirklich.
Das ist toll. Die Frauen hackeln sich deppert und die Männer tun nichts als kämpfen und
so. Aber eben, das Interessante ist eben der Unterschied zwischen Age of Empires und Zero AD, dass wirklich die einfachen Kämpfer auch Handarbeit verrichten können. Und auch die einfachen Handarbeiter können im Notfall kämpfen. Das ist nicht ganz so.
Und für ein Open Source Projekt machen die sehr schönes Marketing. Also ich habe so abgestaubt, so kleine Plaketten mit Nadeln drin von Zero-AD. Pins, ja. Und ja, sie sind sehr interessiert, halt die Community zu vergrößern, also dass mehr Leute mitmachen, dass neue Ideen einfließen. Und sie machen das, sie sehen sich auch, sie sind auch sehr stolz natürlich auf ihr Projekt, weil es wirklich eines der schönsten freien Spiele ist, also es schaut wirklich alles tiptop aus und man kann es auch gut so als Vorzeigeprojekt nehmen, dass man sagt, schaut mal, es stimmt nicht, dass unter Linux keine guten Spiele gibt.
Das ist das super Beispiel.
Natürlich ist das Spiel plattformübergreifend. Und wenn du gerne einfach so einen Bildschirm schon hast, der ein bisschen mehr interaktiv ist als nur zuschauen, dann ist CVT auch.
Oh, schön.
Kannst du auch mit CVT machen. Wenn du gerne so Sandkastenspiele hast, wo halt du deine Stadt so schön verwaltest und da ist noch ein Feld anlegst und da noch ein Bauernhof und hier einen Wachturm.
Ja, das ist gerade die Art von Spiel, die ich nicht spiele, weil wenn ich nämlich so eine Art von Beschäftigung für mein Hirn möchte, dann stöcke ich. Also
ja, genau. Ja, das ist das Äquivalent von
Spiel.
Ein Sprichsimulator.
Ein Sprichsimulator.
Das ist der
Jetzt
hast du Marktlücke.
Ja, mit zwei Mäusen.
Darf ich kurz einschließen aus dem Zustiro-AD? Also ich habe dann nachher getratscht mit denen und ich habe das jetzt nicht sehr verfolgt, aber ich war so begeistert von dem Vortrag, dass ich dann spontan einen Workshop mit Kindern, den ich nachher gehabt habe, umgemodelt habe in einen Zustiro-AD-Workshop. Das heißt, alle fünf oder sechs Kinder, die dort waren, haben Zustiro-AD spielen müssen. Sie gezwungen, obwohl sie nicht wollten. Und ich habe zuerst gedacht, ja, und dann kann ich ihnen zeigen, wie man lokales Multiplayer-Spiel aufmacht und vielleicht sogar erklären, was eine IP-Adresse ist und was auf meinem super Linux-Computer herzeigen, weil ich bin dann gescheitert an mir selber und an der Netzwerkkonfiguration von meinem eigenen Computer. Und im Endeffekt haben es zu sechs, jeder ist vor einem Laptop gesessen und hat im Einzelplayer-Modus gespielt. Und ich wurde, also das war jetzt kein großartiger Programmierworkshop, sondern ich war eher so eine Art Kinderbespaßung, Ruhighaltung. Also dafür war ich halt engagiert. Und das, wo ich mein Geld verdienen hätte sollen damit, war eigentlich, dass die Kinder Ruhe geben, weil die Erwachsenen im Nebenraum war, nur eine Vereinssitzung gehabt haben. Ich war sozusagen die Kinderbetreuung. Ja? Und dadurch habe ich versagt, dank Zero-AD, weil die Kinder, kaum das Zero-AD gesehen haben, sind voll explodiert, voll aus dem Häuschen, volles Geschrei und so, volles Turabobo. Und dann kannst du dazu Arbeiterinnen erzeugen und die Arbeiterinnen können dann Schafe züchten, aber sie schlachten es halt auch und können das Fleisch dann zum Haupthaus tragen. Ne? Und wenn die Kinder das das erste Mal gesehen haben, die Frau hat das Schaf kaputt gemacht, weil wenn ich das mache, und die Erwachsenen aus dem Haupthaus so, geht ein bisschen leiser, also ich, ja, tut mir leid, das ist ja sehr spannend, ja. Ja, ich will auch das Schaf kaputt machen.
Der Punkt ist wertvoll. Ja, ja, ja.
Also, man könnte als Veganer Propaganda
finden. Ja, ja.
Und ich habe dann halt versucht, okay, ich zeige Ihnen, wenn es ein Einzelspiel Modus sinnvoll, also Kinder waren von 6 bis 13, also die Eltern haben das kapiert, aber die Jünger hat man wirklich erklären müssen, mit Kameraführung, man kann die Kamera komplett schwenken und drehen, also Rohstoffe erfahren, und wie halt sie so weit gehabt haben, dass jetzt wirklich jede Arbeiterin hat einen der 4 oder 5 Rohstoffe auch abgebaut. Und dann, wir haben das nämlich im normalen Modus geschafft, ist eine Armee von so griechischen Speerträgern gekommen und hat das so auf niedergemetzelt. Und ich bin aber total schockstar, weil der jetzt gerade kapiert mit der Kamera drehen und ist da ihre Arbeiterinnen Ressourcen abbauen. Die bringen uns alle um, sie haben eine Arbeiterin getötet, sie haben auch das Schaf getötet. Ich so, ja, wir fangen jetzt noch einmal ein neues Spiel an, diesmal in Sandkastenmodus. Und wir waren dann wirklich mucksmäuschen still, total beschäftigt. Und dann haben wir gelernt, dass wir das letzte Workshop, den ich jemals gehabt habe, Zero AD wird jetzt ausgebaut. Und ich habe das in dem Workshop, das einfach zu spontan, weil ich auch nicht selber gescheit vorbereitet war, habe ich jetzt außer dem Spiel selbst nicht viel vermitteln können. Also ich denke mir, dass man mit Zero AD absolut viel vermitteln kann. Also nicht nur, schaut mal, Schafe, Essen hat seine, ja, so was ich kann, sondern man könnte auch wirklich, weil es eben ein voll Open Source Spiel ist, man könnte auch wirklich jetzt sagen, ich zeige in Blender, wie meine Statue macht. Und diese Statue steht dann in dem Spielfeld herum. Also die Kinder können ihre eigenen Props machen in ihrer eigenen Welt. Und durch Interaktion mit anderen Leuten.
Beherrschst du Blender?
Soweit man sie als Statue machen kann, beherrsche ich.
Kannst du auch einen Wolf machen für die Schafe?
Ja, das ist das Zielerschaf, das die Arbeiterin gibt. Das wäre alles möglich. Wie diese Spielfiguren rumlaufen. Also du kannst die... Man könnte einfach die Werte ändern und cheaten und was weiß ich, das super scharf macht und das unzerstörbar ist. Oder die Arbeiterin, die ganzen Phalanx-Krieger niederhaut. Ja. Wäre alles möglich durch Zahlen ändern und es wäre auch möglich durch JavaScript, kleine JavaScripts anpassen, dass dann Kinder dann im Spiel, was weiß ich, jetzt programmieren wir ein verrücktes Schaf, das ständig die Kreis wendet oder so. Ja. Also ich sehe da extrem viel Potenzial, was derzeit noch gar nicht genutzt ist, Entschuldigung. Also vielleicht demnächst mehr. Sonst empfehlen Zero AD und Kinder super Kombination. Wenn ihr auf Fußball gehen geht.
Jetzt ist auch nicht extra viel gemessen.
Ja, extra viel.
Totenscharf.
Extra scharf.
Ja, extra scharf.
Mit Schafes. Und Würmern, die aufeinander schießen.
Ja,
das ist keiner.
Nein.
Keiner
Wurms.
Wurms.
Ja,
das ist ein Also, das war aber. Ja, ich muss gleich, dass ich das loswerde. Ich habe seit dem ersten Bildhofer-Podcast immer genörgelt über die Wiener Linux-Tage, weil die damals noch sehr herumgegeistert sind von einem Ort zum anderen. Und habe bei diesen Linux-Tagen dann kurz mit Christian Jeitler gesprochen. Und ja, und seine Meinung war, also ich zitiere jetzt original, er ist sehr froh, dass jetzt der Linux-Tag Wien fix am FH-Technikum ist. Also er hofft auch, dass das so bleibt. Und ich muss auch sagen, man hat es gemerkt, das etabliert sich langsam am FH-Technikum, weil ich habe es persönlich gemerkt, ich habe jetzt einfach eine halbe Stunde gebraucht, nur diesen kurzen Gang entlang zu gehen, weil so viel Standeln da waren. Ich bin am Samstag oder so gegangen, wo viele Standeln da waren.
Samstag.
Ja. Also es tut sich langsam was und laut Christian, das wollte ich dich eh fragen, also laut Jeitler gibt es auch langsam eine gewisse Interaktion von FH-Studierenden, die dann kurz einmal runterschauen. Also die checken das. Was ist da deine Meinung dazu? Also ist das noch das volle UFO, das einfach nur zufällig im FH-Technikum gelandet ist, oder gibt es schon irgendwie, dass die Studierenden und die Vortragenden selber auch sich da in einen Vortrag reinsetzen?
Genau, das mischt sich schon langsam. Also die Vortragenden sind ja auch, René Pfeiffer zum Beispiel.
Ja, das ist, hat er unterrichtet euch
bei uns. Bei den Studierenden halt eher die Embedded Systems.
Ja, Elektronik, nicht die Informatiker, die ich
interessiert. Die Informatiker, die schon, also gibt natürlich auch bei den Informatikern interessiert, aber gerade das Institut Informatik könnte sich da mehr engagieren, denke ich. Super war jetzt in diesem Zusammenhang, dass der Vizerektor, der die Begrüßung gemacht hat, Christian Kolmitzer, ja. Der nächste Christian. Ja, der hat dann eben, da waren ja zwei, drei Themen Smart Homes, Stände, und da war ein, der, jetzt habe ich den Vornamen vergessen, der Bichler,
Harald
Bichler, ja. Ja, der ist ja Absolvent.
Genau, der hat Deutsch Elektronik gemacht, ne?
Genau, wahrscheinlich.
Harald, unser Harald, der ELS ist im Bundestag.
Und der Vizerektor war so begeistert von dem ganzen Smart Homes und Internet of Things Thema, ja. Dass er ernsthaft überlegt, diesem Verein beizutreten.
Ich muss so lachen.
Internet of Things wie einer. Er ist da voll interessiert und das hat mich schon gefreut, dass er da, weil er bisher überhaupt diese ganze freie Software-Bewegung nicht wirklich verstanden hat oder so quasi die
Software-Wirtschaft. Da braucht man aber auch eine Zeit dazu, um das wirklich zu verstehen. Es reicht nicht, dass man das wer erklärt, da muss man wirklich.
Also, es ist ja nicht weil er dumm ist oder so, ganz im Gegenteil, er hat sich wahrscheinlich nicht damit auseinandergesetzt. Ja. Ne?
Und das IoT-Thema hat ihn sozusagen
dorthin gebracht. Weil er selber ja in seinem Studiengang und irgendein Projekt ist ja da, was irgendwelche Bienen im Wald beobachten, da tut er auch mal dumm tüfteln und da tut mit dem Raspberry Pi und so.
Ah, okay.
Es passt das Thema super gerade zu seinem Projekt, was er da gerade hat. Und da, das hat mich persönlich gefreut, dass er durch die Linux-Tage und so mehr und mehr in dieses Thema hineinkommt. Ja.
Das ist übrigens überhaupt das Interessanteste für mich in den Linux-Wochen gewesen. Ich kannte den Harald schon, ich kannte das, was sie so haben, schon dadurch, dass er hier war. Aber den Zugang so direkt habe ich noch nicht gehabt. Ich wusste, dass
dein Home noch nicht versmartet.
Ja.
Das ist noch ein Dump-Home.
Genau. Wirklich Real Dump-Home. Ich habe wirklich alte Schlüsselwerte an meinen Schlüsseln dran. Ja, jedenfalls, das hat er ja schon hier gezeigt und mir war von Anfang an klar, ja, das ist das, was ich zu Hause bräuchte, wenn ich sowas machen möchte. Aber so direkt im Zugang dazu, dass ich sage, ah, das ist genial, hatte ich nicht. Aber jetzt saß ich halt durch eine Person, der Namen ich jetzt nicht unbedingt nennen möchte, am Esstisch mit den ganzen Leuten von denen.
Von IoT Austria.
Ja, genau. Und habe mich mit denen unterhalten und sie haben ein paar Sachen von erzählt und dann wurde ich richtig heiß drauf.
Du willst jetzt auch eine Smart Home Sache machen.
Das wollte ich sowieso schon immer machen, aber ich wusste halt nicht, was deren Platine macht und das war mir sowieso klar. Das ist genial auf jeden Fall. Aber jetzt, nachdem ich halt weiß, also mehr darum herum weiß und wie viel es kostet ungefähr, weiß ich, dass ich es auf jeden Fall machen möchte. Ich hatte bis Samstagabend mir überlegt, es direkt zu kaufen und ich habe aus einem Grund nicht gekauft. Und zwar, wenn ich dann es gekauft hätte und nach Hause kam und dann festgestellt hätte, verdammt, das hätte ich noch gebraucht, wie zum Beispiel Batterien, damit ich den betreiben kann, dann wäre ich sowas von verärgert gewesen, dass ich für immer liegen hätte lassen. Also deswegen. Ja, genau. Ich kaufe es, wenn ich mal wirklich Zeit für habe und setze mich dann tagelang hin und kümmere mich darum. Vorher,
was ist das? Hat ein neues Hobby.
Klingt nach einem guten Projekt für den nächsten Urlaub.
Oder die Pension. Oder das nächste.
Ja, ja. Oh, ihr seid so fies. Der nächste Urlaub ist leider Pfingsten. Und ich ärgere mich jetzt schon. Ja. Das ist in anderthalb Wochen.
Eigentlich ist der nächste Urlaub am Donnerstag.
Naja, da habe ich keinen Urlaub. Ich bin fast selbstständig, da habe ich keinen Urlaub.
Wer von euch war noch Linux da gewinnt? Dass
man das ja, da war ich.
Du?
Ja,
bitte.
Ja, so, ja, gut. Ja, das Netteste überhaupt sind überhaupt die Menschen, mit denen sich so und so unterhalten. Das Witzige ist natürlich, wenn man dann drauf kommt, dass man dieselbe Musik hört. Also wir haben uns auf den Linux-Wochen darüber unterhalten, was für Festivals wir besuchen.
Ja,
und du? Noch jemand von den Linux-Wochen.
Der dessen Name du nicht
sagst. Nein, nein, das ist nochmal eine andere Person. Aber okay. Ja, ich möchte nicht direkt sagen, mit dem ich hier okay. Verkehre.
Wir schützen seine Privatsphäre und.
Das ist eher die Privatsphäre der anderen Person.
Anerkennen, dass du ein Sozialleben hast.
Ja, anerkennen. Und die Essenz daraus war, dass wir es interessant finden, dass überhaupt die interessantesten Gespräche die sind, die nicht zu dem Thema passen, weshalb man gerade da ist.
Ja, das ist also, das ja
der Vorschlag von der anderen Person war daraufhin, naja, man sollte vielleicht einen Linux-Stammtisch auf irgendeinem Metal-Festival.
Ich hatte mir gerade die ganze Zeit gedacht, ihr habt euch doch über Metal unterhalten. Habt ihr das, oder?
Ja, Hammer, natürlich.
Ja, Linux und Metal, das überschneidet sich ganz häufig.
Wirklich?
Mhm. Also zumindest in meinen Freundes- und Bekanntenkreisen.
Wer hört hier alles Metal? Siehst du, keine Finger oben.
Also, das ist auch der schwarzen Tisch.
Also, nicht mehr so oft wie früher, sagen wir mal. Nicht mehr so oft wie
okay,
früher.
Okay, wir sind schon mal zu dritt.
Also, ich bin, glaube ich, bei Metallica Justice for All, da bin ich dann hängen geblieben. Also, Härte ist es nicht mehr geworden.
Ah, okay, das Thema. Nein, aber zu dem Thema, das erzähle ich das nächste Mal. Das ist erstens etwas länger und zweitens weiß ich nicht, ob es klappt. Aber ja, dazu gibt es vielleicht sogar dieses Jahr noch interessante Erkenntnisse. Nur eine kleine Ankündigung. Weiter in den Biertaucher-Podcast hören. Irgendwann kommt was wirklich Interessantes zu Linux und Metal und Härte eventuell.
Da rein geht es weiter mit langweiligen Themen.
Ja, genau. Genau. Ja, das war die interessanteste Sache. Die Vorträge waren zum Teil für mich ein bisschen langweilig, aber vielleicht liegt es da einfach daran, dass ich schon so nerdig bin, dass ich die
schon über okay.
Ja.
Also, und wie habt ihr die Standung gefallen? Also, hast du interessante Leute getroffen?
Ja. Ich wollte nur einen Vortrag auf jeden Fall noch, den Static Site Generator Vortrag hervorheben. Der Typ muss wohl auch von bei HTML Vienna dabei sein. So kam er mir vor. Ich habe zwar dort geschlafen.
So,
und ich fand ihn wirklich interessant, weil das war eine Person, die sich damit auskannte.
Absolut, ja.
Ja.
Dann den Namen dieser Person? Ja. Wenn er mir wieder einfallen würde, okay. Peinlich. Finde ich das auf den Linux so?
Gerhard Bauer.
Okay,
kann ich. Ich weiß es nicht mehr. Dann der Vortrag über DNSSEC, der war völlig unerwartet. DNSSEC.
DNS Security.
DNS Security.
Security.
Ich habe DNS verstanden.
Achso.
DNS.
Jedenfalls, der Vortrag war ziemlich interessant, dadurch, dass er eigentlich auch vieles Negatives über DNSSEC gesagt hat. Also wirklich die Kritikpunkte hat er angebracht und das machte den Vortrag nicht nur interessant in der Hinsicht, man erlernt was Neues über DNSSEC, sondern auch, da gibt es Verbesserungspotenzial. Und da kann man dann auch kommen direkt gleichzeitig auch ins Grübeln. Also für jemanden, den das schon nicht sagt, war der Vortrag sicherlich ziemlich uninteressant. Aber jetzt kommt es, der Vortrag davor, der wurde vorhin schon erwähnt, und zwar der mit den blauen Folien und der gelben Schrift über Security in der Cloud, war überhaupt nicht mein Thema. Ich hab wirklich gedacht, das ist so ein Ranting-Thema, der wird jetzt so richtig schön drüber herziehen, dass das eigentlich alles mies ist und so weiter. Nein, der arbeitet damit wirklich und der findet das alles toll. Und hat dann darüber erzählt, wie man in der Amazon Cloud Security einrichtet und wie das bei Amazon alles vorgesehen ist, was man alles beachten muss und solchen Sachen. Und im Endeffekt fand ich den deswegen interessant. Also das war Ranting, habe ich erwartet. Bin ich enttäuscht, dass es das nicht kam? Ich fand den einfach super interessant, dass es jemanden gibt, der sich damit beschäftigt und darüber einen Vortrag hält, obwohl er eventuell sogar mit Gegenwehr hätte rechnen können, dass die Leute.
Aber ich höre schon so raus, dass dir die Jungs da gewinnen gefallen haben.
Ja, also ich gehe jetzt seit 3 Jahren immer hin und wirklich über mehrere Tage, wenn man die Vorträge hat. Und ja, also für mich lohnt es sich schon.
Gutes Zeug, ne?
Ja, super.
Ja. Was sagst du eigentlich als du hast ja wahrscheinlich auch schon jetzt über mehrere Jahre verfolgt, jetzt auf der FAT funktioniert.
Also vorher schon, da war es noch im Rathaus oder wo war es?
Immer so hinterher.
Im Rathaus war einmal da. Also da gefällt es mir bei uns im Haus besser.
Ja.
Obwohl das Rathaus natürlich viel hübscher ist, aber ja. die technischen Einrichtungen ja. halt bei uns besser sind. Mhm. Und ich glaube, es wird auch von Jahr zu Jahr besser. Also seit letztem Jahr haben sie diesen Live-Mitschnitt machen sie da, also die Videoaufzeichnungen und so weiter gestreamt, genau. Ob jetzt das über Okto oder so dann ausgestrahlt wird, weiß ich nicht. Das ist heuer noch einmal besser gewesen. Mhm.
Ja, allerdings haben sie diesmal nur das ganz schön stark zurückgeschraubt. Freitag wurde überhaupt nicht gefilmt. Aha. Und samstags haben die Dedianer, also die von der DeppCon, die haben nur gefilmt. Ansonsten, Quintessenz hat das sehr stark zurückgeschraubt, weil sie gemerkt haben, das ist viel zu viel Aufwand, das können sie nicht stemmen. Mhm. Haben aber den Donnerstag gemacht, meistens. Ja.
Donnerstag gefilmt und dann Freitag nicht. Mhm. Genau. Ja, auch ich muss sagen, die anderen vorherigen Veranstaltungsorte waren halt nett. Ja? Das war also Rathaus und das MQ. Und ganz am Anfang war Tabakmuseum, zwischendurch die Urania. Das ist nett, aber bei der Urania muss man immer so auf kleinen Gängen rauf und runter laufen. Das FH-Technikum ist ein Veranstaltungsort, das ist ein Vortragsort, das hat die Technik bei der ganzen Geschichte dran. Also das ist wesentlich besser eben für Vorträge. Und ich denke auch, es hat seinen Ort gefunden. Und ich finde es auch nett. Natürlich ist es auch cool, wenn man mit der Tram ankommt und wenn die dort steht, dann sieht man den Hauptraum, wo die Hauptvorträge unten ja sind. Mhm. Ja? Also man braucht nur über die Straße zu gehen und ist da. Und dann hat das nette C++-Café am Eck und die Mensa. Mhm. Ja? Und so verpasst das alles ganz gut zusammen. Es fehlt meiner Meinung nach nur eigentlich dann doch an der Werbung. Also die manche Vorträge sind gut besetzt und sind einfach voll. Da kann man höchstens noch irgendwie 5 Leute reintun und da stehen eh schon 5 Leute am Rand. Aber es fehlt immer noch so die eigentliche Aufmerksamkeit. Ne? Also immer noch so Linux ist so, ja, für die Neuerts ist es ja eigentlich nicht. Linux ist so vielfältig, nicht eigentlich von Embedded Devices bis rauf zu den Clustern. Und die meisten Leute, die ja doch vorbeikommen, vielleicht die interessiert ihr eigener Laptop und den Desktop. Hm. Und dann Linux ist eben auch ein Serversystem und deswegen haben wir die Admins und das ist ja zu nerdig für die Masse. Aber man muss es ja doch laut sagen, eben gerade deswegen, es ist sehr vielfältig im Einsatz eben als Server. Ja, und das sehen die meisten Leute natürlich nicht.
Stefan, du warst auch dort?
Nein.
Okay. Darf ich dich noch fragen, um das Thema langsam abzuschließen?
Also frag ihn erstmal.
Ja, okay. Christian, wie ist das? Hast du da vielleicht mehr Einblick von der FH als Organisation, also als Direktion oder Mitarbeiter zumindest? Wissen die jetzt, dass sie dass die Linux-Tage Wien stattfinden im FH-Technikum? Oder ist das halt so eine von 1000 Veranstaltungen, die dauernd stattfinden und dann ist das jetzt so den normalen Betrieb nicht wirklich?
Inzwischen ist wirklich Bestandteil geworden und man muss dazu sagen, es hat ja die Leitung in der Marketingabteilung, so ja. Ist eigentlich fast Unternehmenskommunikation.
Das hat die eigene PR-Abteilung.
Genau, ja. Und die neue Leiterin versteht das Thema viel besser.
Super, ja.
Die vorhergehende, da war das wirklich mühselig, dass wir das überhaupt machen haben dürfen, weil die Linux, was ist das? Und das ist jetzt nicht so. Da standen wir Google-Konferenz oder SAP-Konferenz oder so, das wäre irgendwie, aber Linux, das ist immer so Hobby-Dings, einfach ein Hobby. Die jetzige.
Hat jetzt gerade so einen super Blick drauf gehabt, so was, wenn sie einfach richtig schauen.
Und die jetzige Leiterin ist irgendwie im Kopf viel jünger und sieht da volles Potenzial. So seitdem, jetzt haben wir ja die Drupal-Days am Technikum.
Das heißt, ihr versucht jetzt sozusagen Open-Source-Konferenzen auch anzuziehen?
Einfach Themen, die Technikergeneration. also auch die nächste, also der Marketingleiterin geht es natürlich auch um Werbung, dass ja, klar, vielleicht Studierende ins Haus kommen. Aber die springt auf das Thema ganz anders auf. Die weiß, was cool, flashig, sonst was ist, nerdig ist, die hat da keine Angst davor, sondern die geht voll auf das zu. Mhm. Und durch das haben wir, glaube ich, auch in der Zukunft, ist da punkto Marketing, weil du das angesprochen hast.
Ich bin nicht derjenige, der Marketing anspricht.
Nicht wirklich.
Naja, das braucht mehr.
Und ich glaube, dass sie da die richtige ist, dass das in den nächsten Jahren dann auch besser wird. Ich bin immer sicher.
Ist dem Web so Option für die Podcast-Konferenz? Weißt du, wie das funktioniert? Angenommen, ich habe eine nerdige Randgruppen-Thema-Konferenz, die ich machen möchte, kann ich einfach zum Österreicher Technikum gehen und sagen, hallo, ich bin nicht einmal eine Firma, geschweige denn ein Verein, aber ich hätte gerne eure Räume.
Keine Ahnung, wie das geht. Es war eine Zeit lang, wir haben so Räume vermietet, das kann jetzt glaube ich nicht mehr.
Das heißt, jetzt muss man sozusagen einen Antrag stellen, oder?
Das muss ein interessantes Thema sein, ja, wo eine gewisse Anzahl von Leuten kommen wird. Dann
Ist das die Biertaucherkonferenz, europäische Biertaucheradresse.
Das Marketingproblem hätte man wahrscheinlich nicht, da macht man schon genug Tamtam in allen Podcasts und darum. Ja. Das gibt, dass ja, genug Leute kommen, davon habe ich nicht Angst.
Wir kapern uns das FAT.
Ja, in Seitenlehnen, das ist dann mal der Mitweis. Nein, ich muss vielleicht auch ein paar Leute Ressentiments abbauen und dann ist
zumindest kann ein gutes Wort dann im Marketing einlegen oder so.
Wir sind ganz
lieb. Wir reden gut.
Nein, ich habe mit 2 Jahren Technikum unterrichtet als Lektor.
Aha.
Bis sich das dann aufgelöst hat aufgrund vertraglicher Differenzen, sagen wir es einmal so. Vorher hieß es über 2 Jahre, wir sind angestellt und dann hat man festgestellt, wir sind doch Freimitarbeiter, nicht angestellt gewesen, sind alles rück abgewickelt worden. Ja, so habe ich es gemacht mit der Finanz. Weil die Finanz ja dann beschwert hat bei uns, dass wir das falsch eingemeldet hätten und so weiter. Wobei wir haben nur das weitergemeldet, was wir gekriegt haben. Und also das war ziemlich ruppig die Geschichte damals. Und ich habe einen guten Kontakt damals zur Technik gehabt, ich weiß nicht, wer die Person war. Das war, muss gewesen sein, 2004, 2005. Ich habe unterrichtet Betriebssysteme für Wirtschaftsinformatiker dort.
Von Helmut Kohlner.
Genau, und der hat da gerade aufgehört und dann hat übernommen der, wie hat der geheißen? Von der ehemaligen TU-Mensch, war der Name nicht mehr ein. Aber ursprünglich war er Kölner dort, Leiter von den Werken, genau. Und Thema war eben Windows und Unix, fluide Betriebssysteme zu unterrichten. Und ich habe gesagt, ja, machen wir, wir setzen neu auf und lernen administrieren und so weiter. Ja, aber Rootrechte gibt es keine, war das so die Message. Da habe ich gesagt, naja, so wird es nicht gehen. Und dann können wir etwas machen mit Virtualisierung. Und dann haben wir angefangen, über einen VMware-Player, der übers Netzwerk gestreamt worden ist, auf die einzelnen Desktops hingestreamt worden ist, auf den dann auf den Desktop Linux zu installieren, in VMware-Player bringen. Es war eine total hinterum Aktion, das Ganze, das uns zum Laufen gekriegt haben, und es hat dann funktioniert. Und das war eine ziemlich wüste Geschichte. Das war 2002 sogar schon. Kann sein, 2002 oder so.
2002 war, glaube ich, der Brandstoff für die
Geschichte. Das ist alles so lange her. Auf jeden Fall war es ziemlich schräg, die Geschichte. Und also Lektoren haben damals keinen Webspace gelegt, also zum Beispiel um Dokumente zur Verfügung zu stellen. Also CMS hat es dann
noch
gar nicht gegeben.
Ja, aber es hat immer gegeben, dieses bei jedem man, das Public HTML.
Genau, es hat dann so ein FTP-Account gegeben. Ich glaube, es war sogar wirklich FTP und nicht ein SCP damals noch. Und ich habe dann ein Guerilla-Wiki sozusagen hochgeladen. Das ist ein Titel-Wiki, was man einfach, im Prinzip auch wieder so eine Static-Site-Geschichte, wo ich dann die ganzen Unterlagen hochgeladen habe für die Studenten. So, das war recht. War eigentlich, also mit den Studenten, das war sehr nette Zeit. Ja. Und der einzige Kontakt, den ich jetzt noch zum Technikum habe, ist, dass ich rund einmal im Jahr ein Mail vom Technikum kriege, wo man mich doch bewirbt. Ich soll doch den Studiengang oder einen ähnlichen Studiengang, für den ich damals unterrichtet habe, inskribieren, weil der wird jetzt gerade wieder neu anfangen. Also sie haben mich irgendwie falsch einsortiert in ihrem Mailverteiler und ich komme auch aus dem Mailverteiler nicht mehr raus. Also ich antworte dann immer drauf und man möge mich doch raustragen, aber das geht dann nicht ins Leere.
Da könnte ich auch was tun.
Ich muss dann immer nur drüber, wenn man sagt, den Mail-Verteiler gibt es immer noch.
Die eine Mail unter den 10.000.
Unter den 10.000, ja, das ist dann eher immer das Schmunzeln und sich daran erinnern, weil ich habe ein paar echt gute Studenten gehabt. Es waren ein paar Studenten, das hat mich echt gewundert. Die haben Wirtschaftsinformatik inskribiert gehabt. Ich habe die gehabt, die haben zweites, drittes Semester, wenn ich mich nicht erinnere. Und die haben mit dem ersten Semester sich einen Laptop gekauft, weil das sozusagen Studienvoraussetzung war, dass man auch einen Laptop hat, und haben vorher nie einen Computer besessen. Also das finde ich einen sehr interessanten Zugang, dass man Wirtschaftsinformatik studiert, ohne dass man einen eigenen Computer hat. Das ist für mich total abstrakt. Ja. Aber so Leute haben wir echt damals dabei gehabt. Ich weiß nicht, ob die noch immer gewesen.
Aber wer von Wirtschaftsstudenten besitzt eine Wirtschaft?
Also. Ein bisschen hinkt der Vergleich, aber schon.
Naja, aber ich stell dir mal vor, wie viele Leute dort eine Wirtschaft haben und einen Laptop.
Ja.
Ich habe aber durchaus schon Leute kennengelernt, die Informatik studiert haben und ganz stolz waren, dass sie das komplette Studium lang keinen Computer besessen haben. Wenn man dann denkt, naja.
Lass dir das so, was du für mich nachfühlst.
Ich weiß jetzt auch nicht. Ja, aber es scheint zu gehen.
Ja.
Aber Luft- und Raumfahrttechniker haben auch keinen Raumschiff oder so. Ja.
Ja, gut.
Es gibt ja in diverse Länder Informatikstudiengänge, die keine EDV-Säle haben.
Das ist theoretisch.
Aber wie heißt das so schön? Also der Vergleich so ein bisschen. Astronomie hat mit Ferngläsern so viel zu tun wie Informatik mit PCs. Ja, also ich meine, das ist immer ein Teil, wenn man Informatik macht und hat die theoretischen Sachen. Naja, es ist anders. Es geht nicht um das Betriebssystem und das Word und wie man das bedient. Es geht um was ganz anderes.
Ich finde es trotzdem traurig, dass wenn jemand so ein Studium durchzieht, dass er sich für das, worum es sich dreht, einfach so sagenhaft wenig interessiert, dass er sich das in Praxis nicht ausprobieren möchte.
Und Theorie reicht ja für einen.
Ja.
Das ist ja auch eine Theorie.
Es gibt auch Ärzte, aber die nach dem Motto studieren, die finden es auch nicht toll.
Wenn es jetzt eine Universität ist, wo es ein Studium ist der Informatik, da lassen wir es einreden, dass man es interpretiert als eine theoretische Informatik im Gegensatz zu einer technischen Informatik. Aber Wirtschaftsinformatik an einer Fachhochschule, das ist wirklich eine Ausbildung für, um eben in einer Firma die Kompetenz in beiden Bereichen zu haben, finde ich.
Word zu bedienen.
Nein.
Angebot schreiben.
Ja, schlussendlich.
Moment, in beiden. Word und Excel.
Genau, die Bewerbung in Excel. IT-Systeme beurteilen zu können, auch von einer wirtschaftlichen Seite und auch von einer technischen Seite. Und dazu sollte man auch damit ein bisschen was getan haben. Ich sage nicht, dass man die Systemprogrammierer sein muss, keine Frage. Aber ich finde es interessant, dass man auf die Idee kommt, es zu studieren, ohne dass man sich selber vorher damit auseinandergesetzt hat. Also das ist eben, das sehe ich schon ein bisschen als Kontrast zum Raketenbau, wobei es ja da auch genug Nerds gibt, die die Dinge dann in die Luft schießen. Und da gibt es auch hübsche Experimente.
Hatten wir das schon als Thema?
Am Kongress haben wir so ein bisschen, nach dem Kongress haben wir so viel erzählt über die Wasserraketen.
Ich glaube, es gibt eine Analogie. Du musst ja nicht unbedingt an Gott glauben, um Theologie studieren zu können.
Ich glaube, katholische Theologie ist es auch noch eine Bedingung.
Doch, da musst du glauben. Religionswissenschaften.
Das ist ein Schlosstest.
Ja,
und das ist das
Test. So wie diese Hexentest. Es
gibt eine lange Tradition. Genau.
Ich glaube ja, dass die nur so tun, als würden sie das glauben.
Ich war in Dänemark, glaube ich, hat er so Schwierigkeiten gekriegt, weil er hat offiziell gesagt hat, dass er nicht an Gott glaubt. War aber guter Pastor, also die Gemeinde hat ihn geliebt. Und das hat dann halt gewisse Schwierigkeiten gegeben. Ich denke, das ist ein Problem. Du musst, wenn du viel von etwas verstehst, nicht unbedingt daran glauben oder dich. Wir haben ja auch Verteidigungsminister, die nicht Soldaten waren, die nicht im Bundeswehr waren, die Zivilien waren oder unglaublich. Ne? Kann der jetzt ein guter Verteidigungsminister sein? Ich denke, man kann das nennen. Ja, letztlich ist einfach eine philosophische Frage, ob du etwas selber gemacht haben musst, um kompetent genug zu sein.
Ich halte Bildungsminister, die Analphabeten sind, nicht für geeignet.
Ja, aber ich halte Minister, die Analphabeten sind, auch nicht für Gänse.
Ich finde halt einfach, dass es ein gewisses Desinteresse an der Materie signalisiert, ja. Die mir nicht ganz geheuer ist. Manchmal.
Ja.
Und was ist ein waschechter Pfarrer?
Vaterpfarrer?
Oder Vaterpfarrer? Ja, Pfarrer.
Genau.
Ich
kann es dir nicht
Ich würde gerne das Thema Linux gleich irgendwie komplett abschließen. Dennis, du hast von den Standeln erzählt?
Ja, also die Standeln waren ja einige dort, unter anderem eben die mit den Embedded Systems von IoT Austria. Also wirklich ein interessanter Stand. Aber ich glaube, das haben wir schon das letzte Mal abgehandelt als die Maker, weil das war im Prinzip derselbe Stand nochmal. Dann uninteressant. Ah ja, sehr interessanter Stand war einer mit 3D-Druck. Den dürftest du auch mitbekommen haben, weil der war am Samstag da. Mit einem 3D-Drucker stand er da?
Ich war am Samstag nicht da, der ist mal gegangen. Ja. Ich war auch gefunden, dass kein 3D-Drucker da war, aber anscheinend war am Samstag doch einer.
Ja, und der hat auf seinem Tisch viele Objekte stehen, hatte viele Objekte stehen, mit, die er mit seinem Drucker gedruckt hat oder jemand anderes oder sonst. Was, das waren schmucke Sachen wie Ketten, Statuen, Ohren, also ein Ohr hat er einfach, das sind dann aber mehrere halt, wohl einen Abdruck gemacht und dann 3D gedruckt, nicht gegossen. Dann hat er aber auch solche Sachen wie Pumpen, 3D-gedruckte Pumpen. Und, aber das wirklich Interessante ist, worauf ich ihn dann auch angesprochen habe, ob er nicht mal hier zum Peter-Podcast kommen könnte und darüber reden kann, er hatte wirklich sich Gedanken gemacht über Dinge im atomaren Bereich und hat die auch ausgedruckt, wie sie dann groß aussehen würden. Zum Beispiel ein Kugellager, welches komplett ohne Schmiermittel oder sonst was auskommen würde und ohne Kugeln, weil die auf atomarer Ebene produziert werden. Das heißt, die Atome werden so angeordnet, dass ein neues Molekül entsteht und dass die Atome in einer Anzahl vorliegen, im inneren und im äußeren Kreis, dass die keinen gemeinsamen Teiler haben, außer eins. Das heißt also so, dass die wirklich reibungsfrei drehen können.
Das kleinstmögliche Kugellager.
Ja, genau. Also nicht nur da, auf kleinste Kugellager überhaupt, aber sondern auch große Kugellager.
Nein, nicht wirklich Atome.
Nö, oder? Genau richtig. Aber hat er auch sich Gedanken gemacht, wie leitet man Atome herum, so dass man sie akkurat positionieren kann?
Der atomaren Partikeldrucker praktisch.
Ja.
Also statt die Kugeln sind Atome drin.
Ja, er hatte so eine, das war ein bisschen, ich habe es selber nicht verstanden.
Also er
ist fünf Stunden
weiter. Ich glaube, ich verstehe die Idee, aber natürlich nur keine,
ja, es ist,
keine Möglichkeit der Lösung.
60er Kohlenstoffkugeln. Also du kannst aus 60 Kohlenstoffatomen eine sphärische Struktur erzeugen, die in sich symmetrisch ist. Das wäre das Kleinste, was man einsetzt.
Das müsstest du dann als Kugeln in einen atomaren Kugellager einbauen.
Ja. Aber er hat ja keine Kugeln vorgesehen, sondern die waren komplett ohne Kugeln, weil dort keine Reibung stattfindet, oder beziehungsweise die Reibung so gering ist, weil eben die Anzahl der Kugeln innen und außen nicht zueinander teilen konnten, und dadurch war das eine wirklich glatte Oberfläche, also auf atomarer Ebene, und dadurch gibt es keine Reibung. Und die sind halt akkurat miteinander verbunden, die Atome. Und
ich meine, das glaubt, dass es keiner derzeit.
Nein, das ist.
Okay.
Ja, aber es, auch das Positionieren von einzelnen Atomen an die richtige Position und was kann man machen, damit da kein Wasserstoff andockt, glaube ich.
Was sieht, du bist in den Gang gegangen und hast super genördet.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, sehr interessant. Das ist ein gutes Zeichen, ne?
Ja.
Spricht ja für die Qualität von dem
Atom. Ich würde jetzt fast mal sagen, der Dennis ist dort einen größeren Nord. Wort Nerd als er selber begegnet.
Er wurde übernördet.
Übernördet dieses Wort.
Dienstag mit Johnny
Depp.
Ich wurde übernördet.
Nein, Gott. Er hat ja durchaus ab und zu Themen, mit denen ich mich nicht auskenne. Mit, das finde ich immer interessant. Ja, das war der eine Stand. Es gibt noch nur noch zwei Stände. Okay, ich würde jetzt noch einen dritten ein. Die Devianer waren auch da. Fertig, abgehakt.
Die Devianer waren da. Devianer existieren.
Ja.
Devianer ist fertig, wenn es fertig ist. Wann ist es fertig? Devianer.
Okay, dann war einer der Entwickler von Fairphone dabei, da, am Samstag.
Cool.
Mit dem habe ich mich sogar unterhalten. Der hatte auch ein Fairphone 2 dort liegen und sagte dann: Hier ist ein Schraubenzieher, nimm es auseinander.
Und? Was?
Hast du es auseinandergenommen? Hat das wieder zusammen gekriegt?
Ja, das ist natürlich. Das war überhaupt kein Problem bei dem Teil. Ja, also das Fairphone 2 lässt sich wirklich ziemlich gut auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Absolut kein Problem. Also super interessantes Gerät. Blöderweise ging mein altes Fairphone gerade zu dem Zeitpunkt der Akku kaputt, wo es das Fairphone 2 noch nicht gab. So musste ich mir ein anderes Gerät kaufen. Ja. Und das Fairphone 2 wird halt jetzt bei mir keine Option sein derzeit, weil ich ein anderes schon habe. Auf die Frage, worauf ich selber dann sagen musste, man, das war mal wirklich eine dumme Frage, wird es ein Fairphone 3 geben?
Wollte ich kurz gehen.
Achso, als ich sagte dumme Frage.
Ja, ja.
Ja. Und, wie lautet die Antwort? Nein, es wird keins geben. Natürlich nicht. Es ist so logisch, da müssen wir aber erst mal drauf kommen.
Es wird ein 2.1 geben.
Nein, auch nicht. Die, man wird sich auch in 2-3 Jahren noch das Fairphone 2 kaufen, aber mit aktuelleren Teilen. Die einzelnen Bestandteile werden aktualisiert, nicht das Telefon.
Der Marketingchef wird sicher darauf dringen, dass das ein neues
ist. Das ist uncool.
Das heißt, die Versionsnummer ist
nicht. 3 und dann hinten die Jahreszahl.
Ja, ja, das geht dann so wie beim Tech, wo die Versionsnummer auf Pi konvergiert.
Ja.
Das Ganze wird dann ein 2.71828 und 1828 werden und auf E konvergieren.
Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Differenz zwischen E und Pi eine Konstante ist? Ja, aber da müssen wir auch drauf kommen.
So, ja.
Andere Frage, was ist größer, E hoch Pi oder Pi hoch E? Oh ja. Spaß beim Nachdenken.
E hoch Pi?
Warum?
Ich habe über 50% Wahrscheinlichkeit gehabt.
Es ist nicht so, dass sich das jeden Tag ändert und die Familie wird besser.
Okay, ich bin mein Taschenrechner. Das stimmt eh auch
nicht.
Die Frage wird jetzt auch nicht beantwortet. Wo habe ich denn hier
für die Tipp?
Gut abgelenkt, oder? Ach, ich habe den neu installiert. Mist.
Wir haben schon 2 Stunden Sendezeit verbraten. Wir kommen jetzt in die Dennis-Zeit, die uns der Dennis bestohlen hat.
Also, Pi ist schon mal 23, irgendwas.
23 Illuminati.
Und die habe ich anscheinend gar nicht.
Das ist ja blöd. Das ist ja. Was sagst du da
jetzt? Ja, ich muss den wieder umstellen. Ich habe den erst
wieder. Nimm doch Minus und Cosinus. Du brauchst doch nur.
Ja, ich mache das gleich.
Die Anna wollte etwas sagen, über dass sie fast im Gefängnis gelandet ist. Du bist doch immer nicht fertig mit dem
letzten Stand.
Okay, bitte den letzten Stand.
Okay, der letzte Stand. Und zwar Axiom, eine Kamera.
Die man auch so hat,
ja. Und die ist wirklich interessant. Das ist eine Kinofilmkamera.
Sie auch International Open Magazine im Blogposting.
Ah, das heißt ja. Und die ist komplett Open Source. Alle Teile lassen sich austauschen.
Auch Open Hardware, oder?
Ja, Open Hardware. Und modular aufgebaut.
Ja, mit dem Sprung ist es nicht alles Open Hardware.
Nein, nicht alles Open Hardware.
Aber sie hat alle Datenblätter und alle.
Ah, okay, stimmt. und schöne Spielereien hat diese Reihe.
Und wie geht sie dann? Also, hast du
ja, also.
Was basteln sie noch oder verkaufen sie schon?
Sie verkaufen noch nichts und die Anforderungen haben sich während der Kickstarter-Kampagne oder irgendeiner solcher Kampagne leicht verändert, weil die Leute gesagt haben, ja, wir hätten gern das und das, und daraufhin haben sie die Kamera stark angepasst noch. Mhm. Also sie haben jetzt zum Beispiel eine Platine eingefügt, die direkt hinter dem Sensor ist, wo man wiederum eine andere Adapterplatine auflötet, auf dem das eigentliche Modul draufstecken soll. Aber was das Modul ist, kannst du selber auswählen.
Das ist so flexibel.
Ja, also das haben sie extra modular aufgebaut und das ist da herausgewachsen, weil die Leute gesagt haben, ja, wir hätten gern direkt unmittelbar hinter dem Sensor ein Beschleunigungsmesser und ein GPS.
Und die Lage von der Kamera.
Ja, genau. Und zwar direkt hinter dem Sensor, damit die so akkurat wie möglich sind. Und deswegen haben sie noch angepasst und viele andere Sachen auch. Also
Handy
drauf, ne? Ja, ist nicht so. Und ich weiß nicht, ob ich das, aber mir wurde es halt erzählt, dass sie, weil der Fairphone 2 Stand direkt neben dem anderen ist, überlegen die zwei auch eine Kooperation.
Fairphone Axiom Kamera.
Fairphone Axiom eine Kooperation.
Und das Fairphone hat einen Beschleunigungssensor. Also.
Ja, nicht deswegen, wegen dem Bildschirm wahrscheinlich eher. Also ich habe sowas mitbekommen.
Ja,
das war cool. Also sie haben, sind ins Gespräch miteinander gekommen.
Ja. Hast du mit ihnen mehr geredet? Oder?
Nein, eigentlich nur das. Mit dieser Open-Hardware-Geschichte.
Vielleicht noch eine Anekdote dazu, weil der Entwickler, der Axiom mitentwickelt, ist ja ein Softwareentwickler und ich habe dann eine Nacht lang gegrübelt, weil ich den kenne, und mir ist eingefallen, dass ich den 2006 auf dem Easter Egg hier in Wien begegnet bin, und damals hatte er einen Workshop zum Thema Linux V-Server gehalten. Sagt ihr nichts? Linux V-Server? Das hat er nämlich selber entwickelt. Das ist ein Linux-Kernel-Patch. Und sollte verschiedene abgeschottete Systeme, also sowas ähnliches wie Changeroot oder das, was man heute als Linux-Container bezeichnen würde, das hat Linux V-Server schon 2002 gekonnt und allerdings mit Aspekt auf Sicherheit. Und daher kannte ich den Typen schon, der hat Linux V-Server entwickelt und ist jetzt an der Axiom-Kamera.
Nicht schlecht. Ja. Heute ist eine neue Version von Proxmox rausgekommen. Ihr kennt Proxmox?
Was ist Proxmox?
Das ist eine österreichische Linux-Distribution, die ausgerichtet ist als Basis für virtuelle Maschinen zu dienen. Also ein Hypervisor-System, könnte man sagen. Und ein relativ altes.
Das
gibt schon einige Jährchen. Und es ist eine österreichische Firma, die da dahinter steht. Und heute haben sie veröffentlicht, neue Version. Ist herausgekommen.
Weil die sind ja umgestiegen von, also sie haben KVM drinnen und OpenVZ und die ist jetzt Austausch gegen LXC, glaube ich. Interessant war, dass wir heute noch ein Schulungsprogramm haben für Proxmox. Wir haben da in Wien angerufen, in der Zentrale. Die haben gesagt, nein, sie haben keine Schulungsprogramme, da müssen wir heute andere. Und dann ist eine deutsche Firma nach Wien gekommen, die uns Schulung macht über Proxmox. Wo ja eigentlich die.
Obwohl die Wiener das entwickeln.
Ja, aber die Wiener machen keine Schulungen.
Tja. Gut für die Schulungsforschung. Ich bin die Woche noch über eine Menge lustiger Hardware gestoßen. Das Superbook. Das ist ein 99-Dollar Laptop, der im Prinzip ein dummes Gerät ist, also nicht viel mehr als Tastatur und Display. Dass man anschließt an ein Android-Telefon und damit die Ressourcen vom Android-Telefon zu nutzen. Also wieder so eine schräge Variante, die ich letzte Woche erzählt habe, nur ein bisschen anders. Und wieder was anderes, Pipo und Vensmile sind zwei Firmen, die haben rausgebracht kleine Desktop-PCs, die sie in klappbaren Tastaturen eingebaut haben. Also man könnte sozusagen sagen, ein Raspberry Pi mit Tastatur in einem klappbaren Ding. Habe ich auch immer als neues Konzept gesehen. Habe. So in der Form ab ist ja noch nicht.
Was klappt denn da zusammen?
Die Tastatur auf ihre halbe Größe. Schaut also ungefähr aus wie ein normales Computer-Keyboard, Spur kleiner vielleicht.
und in der Mitte klappt es dann einfach nach oben zusammen, dass man es vielleicht einstecken kann, damit es nicht so ein langes Ding ist, das man da jetzt
drin hat. Faltgehäuse.
Ein Faltgehäuse für einen kleinen Computer, der halt seine Tastatur mit eingebaut hat. Musst du mitnehmen?
Musst du mitnehmen.
Dann musst du anstöpseln dran, auch Maus musst du anstöpseln, Maus hat, hat auch kein Touchpad. Mhm. Also das Ding selber bietet eben nur den Computer und die Tastatur mit hinein.
Also wie ein C64, nur faltbar.
Ja,
ja.
Also von der wirklichen Dimensionierung hat es mich erinnert an bei den Palms und so weiter gab es Tastaturen dazu zu kaufen, die zusammenklappbar waren, damit sie auch auf die Größe von einem Palm ungefähr zusammengegangen sind. Und so schaut dieses Ding auch ungefähr aus. Also ja, wie ein großes Telefon und ein bisschen dicker ist das Ding dann zusammengeklappt. Und was ich auch nicht gefunden habe, ist ein nicht Kickstarter, sondern Indiegogo-Projekt namens Podrite. Das ist was vielleicht für den Dennis. Das ist nämlich ein Liegerad, aber nicht so diese ganz tiefen Liegeräder, wie du sie hast, sondern erstens einmal ist es kein Trike, sondern ein Quad, also ein Vierrad. Und dann ist es dafür gedacht, dass man damit wirklich in der Stadt herumfährt, nicht so also jetzt als sportliche Aktivität, sondern als Commuter-Ding in der Stadt. Das heißt, man hat den in den höher ausgelegt. Man hat ziemlich genau gleiche Augenhöhe wie ein Autofahrer.
Also ziemlich hoch
für, so ein Liegerad, also damit verliert man an Aerodynamik, weil man sitzt wirklich über diesen vier Rädern und nicht dazwischen. Und es ist eingebaut auch, damit man halbwegs mitkommt mit Autos und wenn man natürlich damit auch mehr Querschnittsfläche hat, der Elektromotor, so dieser klassische 250 Watt Motor. Ja, eigentlich damit ein
E-Quad.
Und jetzt, was noch dazu fehlt, ist, damit es wirklich tauglich ist, ist, dass es so eine Art Velomobil wird, also dass es eine Art Karosserie kriegt. Nur hat das nicht, also die üblichen Velomobile haben so Carbonfaser oder ja, Kunststoff oder so. Erstens haben wir das ganz leichtes, aber damit wird es auch leider ziemlich teuer, dieses Zeug. Super schnittig, aber halt teuer, diese Geschichten. Also die kosten so 7.000, 8.000
Euro.
Alles miteinander, weil es halt auch Sonderanfertigung ist und so weiter.
Und
der hat das anders gemacht, sondern eher so, dass was man gewohnt ist, von Rucksäcken, so dieses Material, also diese Gewebeart.
Und
es schaut aus wie, als hätte ein Kind ein Auto gezeichnet. Es schaut damit recht putzig aus, aber es ist eben auch relativ hoch und hat rundherum damit wie eine Karosserie. Vorne hat es eine Glasscheibe mit einem Scheibenwischer, den man drehen kann, wie bei einem alten ZCV. Hinten hat es einen kleinen Kopfraumabteil. Und es ist ein Indiegogo-Projekt, wo er nicht ad hoc verkauft, sondern wo er nur immer mehr daran weiterentwickelt. Und die Schlussidee ist gar nicht so sehr, dass er die Urfirma macht, die jetzt da die fertigen Teile verkauft. Das wäre dann die letzte Ausbaustufe, aber da ist er noch relativ weit davon entfernt. Sondern das erste ist einmal, dass man es kriegt in der Phase, alle kritischen Bauteile können gefertigt werden und du musst dann nur die Standardbauteile kaufen.
Du kaufst nämlich deine Entwicklung.
Du kaufst deine
Bausätze.
Genau. Dann die nächste Stufe ist dann so, dass der IKEA-Modus, wie er sagt, also du kaufst alle Komponenten in einer Schachtel zusammen und baust dann das Zeug dann selber zusammen und erst dann der letzte Schritt wäre dann, du kaufst sozusagen das fertig montierte Fahrrad. Und so arbeitet er sich jetzt hoch. Momentan ist er so bei 50.000 Dollar und die letzte Ausbaustufe wären 200.000 Dollar. Aber ich finde es irgendwie sehr nett. Das ist ein Schwede.
Du hast ihn gesponsert.
Noch nicht, aber das wird wohl kommen. Und man sieht ihn in der Stadt herumfahren und er ist auch ein Paraglider, ein Begeisterter. Das heißt, er hat hinten einen Anhänger, wo er den Schirm mit herumschleppt. Und da sieht man herumdüsen, mitten im Winter in Schweden, in einer Stadt. Und auch dort auf einem Eislaufplatz leiden, um zu demonstrieren, wie sicher das Ding nicht ist.
Was ich nicht kapiert habe von deiner Beschreibung, sind die Reifen einfach sehr, sehr hoch, sozusagen die Räder, damit er, also die Achsen, damit die Achsen
wieder vom Auto. Nein, sondern das Fahrwerk sorgt
dafür. Also kleine Radl und dann sozusagen an einem Gestell,
oben liegt. Es ist auch ein richtiges, eigentlich man sitzt richtig auf einem Sessel, was auf sowas auch nicht üblich ist. Also das Ding hat dann eine richtige Sitzfläche und eine relativ aufregende aufrecht stehende Rücken.
Dann ist es eigentlich auch kein Liegerad, sondern ein Sitzrad.
Ja.
Ja. Ja. Erstes Liegerad war ja auch eher schon ein Sitzrad als ein Liegerad, aber es war schon ein Liegerad, definitiv. Aber ein bisschen aufrechter als
das jetzt ist. Und das ist ein Einsitzer. Und wenn er dann die allerletzte Add-on-Stufe erreicht hat, dann wird es auch ein Zweisitzer werden. Also dann kommt sozusagen hinten ein zweiter Sitz drauf und wird das Ding halt auch noch größer mit einem zusätzlichen Bauplan für das.
Aber bisher hast du mir nichts drauf gezeigt, was ich nicht auch mit meinem Dreirad machen kann. Also es gibt eine Verkleidung auch, allerdings ist es eine Frontverkleidung, so ein Spannending. Ja. Damit bin ich windgeschützt, allerdings noch nicht regengeschützt, aber da wird es ein bisschen aerodynamisch.
Aber es schaut nicht so putzig aus, Dennis.
Aber du weißt gar nicht, wie putzig das aussieht.
Du musst dir das anschauen, Pod Ride heißt es.
Ja, okay, ich darf es.
Pod Ride. Warum auch immer Pod Ride? Ja, ist in den Shownotes verlinkt.
Und rutschen kann ich auch damit auf Eis. Und
das ist ja sogar sicherer.
Und sich schneeriger zu sehen.
Und es gibt ein echtes Hoverbike. Das ist ein ziemlich verrückter Typ, der hat sich auch schon ein Fahrrad mit Raketenantrieb gebaut. Jetzt hat er sich zur Abwechslung ein Hoverbike gebaut. Im Prinzip zwei riesige Rotoren, einer vorne, einer hinten.
Motor, ne?
Ja, und er sitzt oder steht in der Mitte drauf und reitet auf dem Ding. Und es ist ziemlich abenteuerlich. Es ist
auch schaut aber ein bisschen gefährlich aus. Jetzt war so eine Art Absprung.
Ja, hin und wieder überschlägt es noch ein bisschen und so. Also, aber das ist. Also jetzt geht's los mit dem
Hoverbike. Also eigentlich nicht Hoverbike, sondern die Dinger, die aus Star Wars stammen. Die, wo sie dann auf
ja,
den Planeten
durch
den Wald gelöst sind. Das ist das, ne?
Aber okay, ich glaube, das Back to the Future, die haben ja auch ein Hoverboard.
Das ist wirklich so ein, schaut aus wie ein Pferd.
Also
er sitzt bei dir auf zwei riesigen Rotoren.
Ja, und wenn wir schon beim Thema sind, ich hab gestern erst gelesen, ein Flyboard, das Ding kann wirklich fliegen. Und er ist damit auf 2 Kilometer Höhe geflogen, obwohl er nur drauf stand. Es dauert, ja, Flyboard. Das wird mit Druckluft betrieben. Der hat einen Rucksack auf dem Buckel, mit dem wird Druckluft.
Und ein Raketenrucksack praktisch
schon. Ja, also fast schon, nur das ist wirklich mit Druckluft und unten, er steht drauf auf der Fläche und es musste ziemlich viel Übung kosten, weil du steuerst das Ding mit den Füßen. In meinem Hoverboard aus Back to the Future auch.
Das ist einmal welche Knie kriegen und.
Und er 2 Kilometer Höhe erreicht. Gott sei Dank nicht über den besten Grund, sondern über mehr.
Da hat man dann vielleicht auch einen kleinen Fallschirm dabei, oder?
Ich weiß nicht, ob der Platz hatte für einen Fallschirm.
Ich glaube auch nicht, dass der sich öffnet, weil der eine gewisse Länge braucht. Also die Leute, die das lernen und von so einem Turm springen, der muss mindestens 120 Meter hoch sein, weil ungefähr 80 Meter Fall brauchst, um das, was sich richtig öffnet.
Okay. Ja, 2 Kilometer ist dann kein Problem.
2 Kilometer ist 10 Kilometer.
Ja, man muss erstmal raufkommen auf die 2.
Stimmt, das auch. Und die Fallschirme wahrscheinlich für 2 Kilometer sind nicht gut geeignet für die für niedrige, ich weiß es nicht. Naja, wurscht. Wegen, ja.
So, mit der Polizei geschickt.
Ah,
ja,
genau.
Das frage ich mir auch schon langsam. Ja, warum? Weil jemand total, Entschuldigung, blöd ist. Ja, die Geschichte, ich habe ja vor ein paar Wochen habe ich ja erzählt, dass jemand sich von mir verfolgt fühlt.
Ja, genau. Anna wird gestalkt.
Nein. Ja, was sich jetzt herausgestellt hat, ist, ich war jetzt die Woche zweimal in München. Einmal war es nur umzugsbedingt, weil ich noch Sachen abholen musste. Das andere Mal war ich auf der Polizei, wurde ich vernommen zu einer Vernehmung. Ja. Also so richtig. Ja, ich hatte dann noch einen Termin mit meinem Vermieter, mit meinem München. Ich habe das mit anderen Terminen kombiniert, aber ja, ich musste. Also ich bin ja nicht gefragt worden, ob ich will, sondern ich musste. Ja, es hat sich im Nachhinein jetzt herausgestellt, dass derjenige, der sich verfolgt fühlt, gar nichts davon weiß, dass er sich verfolgt fühlt.
Ah.
Weil nämlich der andere sich als er ausgegeben hat.
Aha, und gesagt hat, er fühlt sich verfolgt.
Anzeige erstattet hat bei der Polizei.
Das kannst du anonym oder mit einem falschen Namen?
Man hat keinen Ausweis dabei gehabt, einen falschen, also richtiger Name.
Selbst jeder Dorfpolizist tut doch das Erste, was er tut, ist doch ein Ausweis verlangen.
Moment, egal, München.
Okay. Dann geht das einfach so.
Das weiß ich nicht, weil der momentane Stand, das ist ja noch nicht geklärt, die Geschichte. Ich kann jetzt nur den momentanen Stand und nachdem ich jetzt Beklagte bin und nicht Zeugen, darf ich auch drüber reden und das mache ich jetzt auch ausführlich, ne? Weil ich mir denke, ja, wie blöd muss man den Fall, dass man sowas macht. So. Also er kam da offensichtlich ohne Ausweis an, hat dann Anzeige erstattet, hat aber, naiv hier ist, eine der Angaben über seine Person, weil er muss ja irgendwie plausibel machen, dass er ist, falsch macht. Das weiß ich, das kann er nicht wissen. Und die falsche Angabe, die er gemacht hat, ist plausibler als die echte Angabe. Ich möchte jetzt dann nicht sagen, was es war. Jetzt war er aber so blöd, dass er nicht nur zur Polizei. Jetzt war er aber so blöd, dass er nicht nur zur Polizei gegangen ist, sondern er ist an einem anderen Tag auch noch zum Gericht gegangen und hat bei diesem Gericht erwirkt, dass ich nicht den, der er ja nicht ist, der er vorgibt zu sein, auf nicht näher als 100 Meter nähern darf.
Das ist eine, wie hast du deine Sperrverfügung?
Ich hätte es mir aufschreiben sollen, weil ich kann es mir nicht merken. Andernfalls müsste ich, was ich nicht habe, 250.000 Euro zahlen oder für 6 Monate in Haft gehen.
Und wie weißt du, wo der gerade ist? Hat der dann ein GPS oder das musst du selber was tun?
Weiß ich nicht, weil der weiß ja nichts von seinem Glück, dass er von mir verfolgt wird. Aber ich darf ihn momentan nicht kontaktieren, um ihm zu sagen, dass jemand anders sich als er ausgegeben hat. Ich bin
ein brutaler Schläger und habe meine Ex-Frau geschlagen oder so und die erwirkt zu einer Verfügung, dass ich mich hier nicht nähern darf. Wie weiß ich denn, wo sie gerade ist?
Ich weiß, wo in welchem Stadtteil in München der wohnt, ich weiß, in welchem Stadtteil der arbeitet und ich weiß in etwa, wo der dann in welchen Kinos und Kneipen der geht. Das lässt sich durchaus vermeiden in München. Die Geschichte ist nur der, ich gehe davon aus, dass ich weiß, wer diese Geschichte gemacht hat. Und der Typ, der das gemacht hat, hat parallel dazu versucht, mich quasi dazu zu bringen, dass ich dem anderen versehentlich über den Weg laufe. Das ist
also richtig ingeniert.
Ja, genau. Und dabei, also mein Wort, 250.000 Euro habe ich nicht. Das heißt, wenn ich dem tatsächlich über den Weg laufe und wäre das jetzt nicht so, dass ich wüsste, dass diese Angabe falsch ist. Dann
kann man nur sagen, wir freuen uns, dass die mit den Programmiersprachen doch noch relativ wenig verbreitet sind, weil wir sind der Schutzhandschaft, oder? So, dass wir
programmieren. Ich finde es einfach völlig abgefahren. Und ich habe mir jetzt, beschlossen, ich mache mir jetzt selber einen gewissen Spaß, ich übergebe das jetzt keinem Rechtsanwalt, sondern ich denke mir, du Depp, wenn du so blöd bist, dann kriegt man das jetzt untereinander aus, jetzt schreibe ich halt Briefe ans Gericht und an die Polizei. Und
also von Wien aus beschäftigst du jetzt das
München? Ich bin jetzt bei, ja, noch nicht, das dauert immer relativ lang, bis ich das schicke als Einschreiben und Einschreiben brauchen lang. Weil ich mir denke, also es hat auch sehr lang gedauert, ich habe 2 Einschreibebriefe gekriegt und die haben alle zwischen 3 und 4 Wochen gebraucht, bis sie bei mir angekommen sind. Und jetzt geht halt das Ganze zurück und dann schreibe jetzt ich wieder zurück und irgendwann früher oder später wird irgendjemand hoffentlich dann meiner Bitte nachkommen, dass sie die Identität feststellen von ihm. Und ich habe halt, also der hat noch ein paar so Angaben gemacht, die sind so, ja, da könnte man nur sagen, okay, da habe ich jetzt irgendwie, also ich habe zum Beispiel 3 Vornamen, der hat bloß 2 davon angegeben. Wenn man denkt, das sind die 2, die man im Internet findet, die finden halt nicht so im Internet. Ne? Und so Geschichten, wo er sie nur rausreden könnte mit, da habe ich halt in der Eile und ich war ja in Angst und Schrecken und so Zeug. Aber diese eine Angabe, wo man denkt, so, bist du blöd? Ja, genau. So. Und er versucht es halt nach wie vor. Ich wollte eigentlich nach Hamburg fahren jetzt am Wochenende zu einer Veranstaltung. Kann ich mir schenken, weil das sind wahrscheinlich beide. Also sowohl der eine, der als auch der sich als den ausgibt, kann man sparen. Ne? Ja, ist total verrückt. Ich bin ein Magnet für so Verrückte und irgendwie, erst haben wir gedacht, was für ein Scheiß, jetzt denken wir so. Ja, das ist was, da kann ich mal in 20 Jahren davor erzählen, was das für abenteuerliche Geschichte war.
Aber der weiß noch gar nichts von seinem Glück.
Nein, und nachdem es mir ja vom Gericht verboten ist, ihn zu kontaktieren, auch über Dritte, auch elektronisch, also das alles ausgeschlossen, kann ich dem nicht sagen, dass er gar nicht er
Also aber der Polizei kannst du schon sagen, dass der nicht der ist.
Ja, den ich schreibe, den ich habe heute wieder ein Schreiben aufgesetzt und so, das muss erst bei denen dann ankommen. Also ich mache das jetzt auch alles schriftlich, weil telefonisch halt auch keinen großen Sinn. Und schon wieder nach München fahren, habe ich ehrlich gesagt auch keine große Lust.
Was hast du da schon eine Vermutung, wer der Auslöser?
Es gibt jemanden, der hat mir mal, und das ist schon relativ lang erzählt, weil normalerweise erwirbt man so Verfügungen nicht einfach so schnell, so ohne weiteres vergibt. Es gibt jemanden, der hat mir eben schon mal erzählt, er hat eine gute Freundin, die an diesem Gericht in dieser Abteilung arbeitet. Und das ist auch derjenige, der unbedingt versucht, dass es da irgendwie so einen versehentlichen Kontakt gibt. Also ich habe einen relativ klaren Verdacht, wer das ist.
Wirkliche Feinde kann man ja nicht viel haben. Ne?
Ja, solche.
Der muss ja irgendwie was gegen die haben.
Ne? No, der hat jetzt eigentlich, glaube ich, nichts direkt gegen sich. Der möchte, der braucht, dem geht's um die Aufmerksamkeit von dem anderen.
Von dem anderen?
Ja.
So, du bist da nur Mittel zum Zweck.
Ich bin eigentlich, ich bin vielleicht eher Störfaktor. Also der fühlt sich, glaube ich, nicht genügend beachtet.
Das sind Menschen,
die sind
nicht
gut. Ja, also sagen wir mal so, also dieser eine, der doch nicht von mir verfolgt ist, der hätte mich schon mal ganz interessant gefunden und das war dem anderen nicht recht, weil der den wiederum interessant findet. Was Banales bestimmt geklumpt halt einfach. Ja, ich, Entschuldigung.
Nicht joggt in der Wüste.
Ja, auf jeden Fall, also wenn ich nächste Woche nicht zu Lippier tauche, dann legt es bitte zusammen. Kauft es mir frei.
Ach so, wir hätten dann Milchrutsch.
Ein was?
Ein Milchrutsch.
Ja, ist auch recht. Dann gebe ich Ihnen so einen Bericht. Ist übrigens tatsächlich interessant, so vernommen zu werden, wenn es da plötzlich...
War der also nicht freundlich zu dir?
Der war extrem freundlich, ja. Der hat auch... Also es war so, der Polizist, ja. Der war sehr freundlich. Der hatte auch... Also ich war ein bisschen... perplex kann man jetzt nicht sagen, aber ich war ob der Situation schon etwas verstört und habe halt immer wieder versichert, ich will den nicht belästigen, ich wollte den nie belästigen. Es wurden aber zum Beispiel E-Mail-Wechsel, also E-Mail-Konversationen zwischen dem und mir wurden vorgelegt als Begründung dafür, dass ich den belästige. Und ja, jetzt im Nachhinein denke ich mir, das ist relativ weit hergeholt. Und der war sehr freundlich, der hat zu mir dann auch noch gesagt, ja, er denkt jetzt, dass das Verfahren eingestellt werden wird. Und dann habe ich eben, weil die Post verspätet kam, dann nochmal vom Gericht, also wie blöd muss man denn sein, dass man zwei Verfahren gleichzeitig zur gleichen Sache irgendwie anstößt und das eine, naja.
So ist das ziemlich interessant, dass das überhaupt geht. Dass da nicht das Gericht sich selbst sozusagen koordiniert.
Ja, deswegen vermute ich, dass das eben dieser ist, der gesagt hat, die Freundin von ihm arbeitet in diesem Gericht. Weil ja, so ohne weiteres kann ich mir nicht vorstellen, dass das geht.
Ich habe gemeint, ich finde es interessant, dass ein Gericht das nicht automatisch filtert. Dass das nicht sozusagen per se...
Das wird sich überschnitten haben. Der ist an einem Tag zur Polizei gegangen. Die Polizei reicht es weiter quasi an die...
Aha, und das braucht wahrscheinlich
eine Zeit. Das braucht eine Zeit. Das heißt, das Gericht weiß von der ersten Anzeige noch gar nichts. Und dann ist am nächsten Tag direkt zum Gericht gegangen. Also das wird nur dauern bis... Und wenn es verschiedene Richter sind, muss ja Richter anordnen, dann wenn es verschiedene Richter sind und die das gibt, dann werden die überhaupt nichts voneinander erfahren.
Super.
Ja. Kannst du jetzt mich kontaktieren, die namentlich genannte Person in dem Schreiben, der angeblich Anzeige gestartet hat, oder die Person, die es dann getan hat?
Die namentlich genannte Person, die angeblich Anzeige erstattet hat, darf ich nicht kontaktieren. Also, das heißt, ich darf dem nicht sagen, dass jemand anders in seinem Namen Anzeige erstattet hat, ist auch praktisch für den.
Das ja, gut. Das ist uns dann und wir schreiben den.
Nein, das über Dritte darf.
Nee, das darf ich auch nicht. Das steht auch ausdrücklich in dem Schreiben drin.
Du lapierst einfach auf das.
Ja, das weiß ich nicht.
Deswegen kann man was tun, dass du aufwachst.
Ich gucke mir die ganze Sache nach, weil ich nicht verstanden habe, was da.
Anstrengende.
International. Ich finde das alles komisch und ich verstehe es nicht.
Ich möchte gleich fortsetzen zum Thema anstrengende Leute und zwar mit einer allgemeinen
Wahl. Ja, bitte!
ich muss gestehen, ich bin in der glücklichen Situation, ich habe jetzt seit 17 Jahren, glaube ich, keinen Liebeskummer mehr gehabt, weil ich in einer halbwegs stabilen Beziehung bin, aber...
Ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht.
Ja, aber, was ich zusammengebracht habe als Hefeu, ich schaffe es, mich mit Geschäftspartnern oder mit Business-Typen zu verkaufen. So ist das eh nicht so. Zumal ich dann immer extrem unfähig vor, wenn ich das mache. Und eh schon Kleinunternehmer und dann halt auch, ja. Und Hintergrund ist, also ich tue gerne Leute interviewen, habt ihr wahrscheinlich gemerkt, ich tue auch gerne bloggen und schreiben und so. Und etwas halt, was mir extrem am Nerv geht und was ich, deshalb sage ich das auch jetzt öffentlich, damit andere davon lernen können, es gibt halt das Phänomen, dass Leuten, denen man wirklich versucht, was Gutes zu tun, die man interviewt, weil sie ein Business haben oder irgendeine Sache machen, die man gut findet, wo man dieses Interview dann veröffentlicht, wo das vielleicht Teil eines Blogs ist, Teil einer Zeitschrift, Teil irgendeines Medienprojekts, auf das man stolz ist, die kommen dann halt Jahre später drauf, dass sie nicht damit einverstanden sind, dass da ihr Foto oder ihre Geschichte oder ihre Aussage im Internet ist und sagen dann, man soll das schneller mal löschen. Und einmal habe ich das gemacht, weil da habe ich mich noch nicht ganz auskannt und dann habe ich eigentlich irgendwie gedacht, na, ich bin keine Fußmatte, was da ist. Ne? Also, und seitdem mache ich es prinzipiell nicht mehr. Und ganz, ganz wurscht, wie begründet das ist. Geht jedem den Raum, eine Gegendarstellung zu machen, aber ich bin nicht dafür da, die Zensurgelüste anderer Leute zu erfüllen. Das geht so nicht. Ne? Und ich kann nur jedem sagen, der irgendwie medial arbeitet und bloggt oder Interviews macht oder Podcasts macht, sichert euch bitte ab. Es gibt anscheinend das Phänomen, dass Leute, die einem erst sympathisch sind oder wo man glaubt, man hat ein sehr gutes Verhältnis mit denen, dass die einem der den Rücken fallen und sagen, ja, du brauchst doch nur den Knopf löschen und löscht das jetzt, weil ich will das jetzt nicht haben. Also die sozusagen diese Grundannahme haben, was immer ich dir damals ins Mikrofon oder in die Kamera gesagt habe, implizit, weil das macht man nicht, damit ich es im Giftschrank habe, sondern das macht man, damit ich es veröffentliche. Ja, so. Ja, die dann Jahre später drauf kommen, so, ich habe jetzt meine Meinung geändert oder ich habe das nie so wollen oder das passt mir nicht oder, das ist der ganz konkrete Fall, ich habe halt Mitternacht meinen Namen gegoogelt und bin auf diese Seite gestoßen, ja, und du löscht das jetzt. Und das ist halt der Grundkonflikt. Ich reagiere da sehr empfindlich und mache das halt nicht. Und ich möchte das hiermit nur weitergeben. Also wenn ihr Interviews macht, wenn ihr Fotos von Leuten macht, sichert halt ab, am besten gleich beim Fotografieren oder beim Interview dazu sagen, das kommt ins Internet. Wurscht, ob du dir das später dann mal passt oder nicht. Ne? Mein Lieblingsbeispiel, nur um zu erzählen, wie absurd das ist, der ein Typ, der hat stark abgenommen. Und also ich habe damals ein Foto gemacht für einen Blogpost von ihm und das sein Projekt erzählt, weil ich das cool gefunden habe. Und Jahre später hat er mich da angeschaut, ich soll jetzt das Foto entfernen, weil ich bin erst nachher drauf gekommen, die Gründung war, er hat stark abgenommen und das passt ihm jetzt nicht, dass das Foto von damals noch im Netz steht. Ich meine, Entschuldigung, ja, das kann ja, aber so ticken die Leute. Und meine Vermutung ist, dass man halt irgendwie als Medienuser denkt man sich, da Privatsphäre und da habe ich jetzt wieder was gelesen und alle spionieren mich aus, der NSA und Facebook und überhaupt und ich muss was dagegen tun. Und bei wem kann man was tun? Bei Facebook, bei der NSA, bei Google? Nein, aber beim Horst Jens. Ne? Und dafür bin ich halt nicht zuständig. Ja? Also deswegen, manche Blogs, bitte macht euch drauf gefasst, Leute, die nett sind, werden euch blöd angehen und sie.
Ich kann jetzt bloß heftig zunicken, ja, habe ich so auch schon erlebt.
Hast du auch erlebt,
ja? Wieso hast du das veröffentlicht? Ja, ich habe doch gar nicht gesagt, wo ich dann gesagt habe, ja, aber wir haben vorher diese Aufnahme vereinbart, damit das veröffentlicht wird. Ja, aber ich habe doch nachher nicht mehr gesagt, dass du das
genau, veröffentlicht hast. Genau, weil natürlich du wirst das aufnehmen, transkribieren, und dann Versuch auf Knien an andere. Ja, bitte bist du auch wirklich mit jeder Zeile einverstanden und erst nachdem du nach 4 Jahren durch nicht vielleicht das okay kriegst, wirst das vielleicht dann öffnen und sonst hast du halt umsonst gar nicht.
Ja.
Wirklich.
Ja, vor allem kann ich nicht ganz nachvollziehen, wie sich die Leute das vorstellen, weil wenn du das veröffentlichst und dann hast du irgendwie eine freie Lizenz und dann ist es irgendwie
um den Verlust von Kontrolle und so war das dann nicht gedacht. Ne? Wenn man braucht zwar schnell daher beim Interview, aber nachher, das sind einfach depperte Leute. Und ja.
Ich hätte gerne Minute 17 mit diesem Podcast, weil ich da irgendwas gesagt habe, wenn ich mich erinnere.
Danke, Stefan. Ja.
Ja.
Aber ich habe auch schon Worte aus Podcasts, also aus Podcasts rausgeschnitten.
Aus deinen eigenen, ja, oder aus anderen? Aus
von mir aufgenommen mit jemandem anderen, weil wir dann vorgelegt zur Kontrolle, zur Freigabe und dann, ja, aber das Wort hätte ich gern nicht drin.
Ja, weil dann weiß ich nicht. Das hast du natürlich gern gemacht.
Habe ich gern gemacht, bei Heimnahmen, wenn ich das
rausfinde oder wie. Ja. Und die Timestamps haben dann auch nicht mehr geschrieben, also kann
ja,
man
ja, ich sehe es irgendwo noch ein, wenn einer sagt, okay, man erkennt mich jetzt immer auf dem Foto, weil ich irgendwie 50 Kilo abgenommen habe. Also wenn man das höflich formuliert, könntest du dann bitte das Foto austauschen. Kann man sich ja nur überlegen, ob man das machen möchte, aber so dieses Fordernde, dieses Selbstverständliche, das, na.
Ich weiß nicht, wie es mit dem Recht am eigenen Gehirn ist.
Und wenn man es erstmal hergibt, um es für zur Veröffentlichung?
Ja, aber das Recht am eigenen Bilde. Ich glaube, das ist ein nachträgliches Löschen ist tatsächlich nicht möglich. Also sobald man zugestimmt hat, kann man es nicht ohne weiteres, außer dieses Bild könnte nachteilig für die Person sein. Also da gab es in Deutschland einen Fall, dass ein Fotograf sich von seiner Freundin getrennt hat und er hatte halt Bilder von ihr, die sie in bestimmten Posen gezeigt hat.
Typische Textfotos, Online-Stellen.
Nicht Textfotos. Und Online-Stellen war auch nicht das Thema, sondern er musste sie löschen, weil sie hat das Recht am eigenen Bilde und das sind kompromittierende Bilder. Das musste er löschen, obwohl er auch nie vorhatte zu veröffentlichen. Das sind so Beispiele, wo es nicht nur um Veröffentlichung ging. Und Veröffentlichung kann sein, wenn dieses Bild zum Beispiel zum Nachteil dieser Person wäre, dass du gezwungen werden kannst, dieses Bild zu löschen. Aber dann würde ich es wirklich darauf ankommen lassen, wenn dir klar ist, nein, das ist nicht zum Nachteil.
Ich rede hier von Interviews, ja.
Ja, und Interviews, das sind Worte, da hat man kein Recht auf seine eigenen Worte nachträglich.
Ja, das ist aber vielen Leuten, glaube ich, nicht klar. Die glauben auch, wenn ich was auf YouTube gestellt habe, ein Interview, also was ich gefilmt habe, dass ich das dann nachher lösche, weil es in mir nicht mehr passt.
Ich bin sicher, dass das für ihn nicht klar ist.
Ja.
Also, würde mich etwas interessieren, was du für kompromittierende Interviews hältst.
Du kannst gerne nachschauen, schau es dir richtig schon mal zu.
Nein.
Okay. Ich habe was Erfreulicheres zu erzählen, einen Töchtertag habe ich erlebt. Habt ihr noch jemanden erfreulicheres? Oh, jetzt schauen schon alle ganz müde.
Ja, ich habe noch einen.
Bitte, erzähl du
erstmal. Nee, komm du erstmal mit deinem Erfreulichen.
Okay. Gut, ich hatte einen Wiener Töchtertag erstmals. Das ist eine Veranstaltung, wo die Gemeinde Wien, Wirtschaftskammer, Frauenreferat und Stadtschulrat zusammenarbeiten, damit Wiener Schülerinnen in Betriebe rein können, die mit technischen Berufen, IT und MINT zu tun haben und da sozusagen schnuppern können, in der Hoffnung, dass sie dann später zu euch auf die Technikum kommen und was Gescheites studieren und nicht alle Französisch, Englisch und Sprachen, Psychologie studieren. Und da habe ich wirklich dann mein Haus, also mein Büro voll gehabt. Ich war 10 Stunden also durch unterrichtet sozusagen, immer mit 7 Kindern, 2 Stunden Blöcken und so. Also das war der Eindruck, ich hatte sehr viele Anmeldungen. Ich habe gesagt, ich mache nicht mehr als 6 Kinder gleichzeitig. Und, ja. Und ich habe dazu einen Blogpost hingeschrieben, kann man nachlesen unter spielenprogrammieren.at/blog. Und worauf ich sehr stolz bin, die Mädchen waren also dafür 2 Stunden. Und ich habe gesagt, okay, eine Stunde kann ich sie programmieren lassen, aber mir ist vielleicht auch ein bisschen anstrengend. Und dann habe ich die erste Stunde genutzt und halt so gesagt, habt ihr irgendwie Fragen, technischen Beruf und so. Und so viele Fragen haben es dann eh nicht gehabt. Aber dann habe ich keine Fragen an sie gehabt und das habe ich auch aufgenommen. Und so habe ich gesagt, schaut mal, ich mache da Programmierkurse für Jugendliche. Warum glaubst du, habe ich 80% Burschen und nur wirklich unter 20% Mädchen. Und die Mädchen haben dann halt sehr viele Antworten gewusst und das auch erzählt. Und ja, es war für mich relativ interessant. Ich habe alles in dem Blogposting aufgeschrieben. Ich habe auch den Soundteil, aber ich bin zu faul, den zu schneiden, weil es sich natürlich oft wieder wiederholt hat. Aber Antworten waren halt, also es waren jetzt keine weltbewegenden Antworten, die man noch nie gehört hat. Aber es war irgendwie lustig, weil die irgendwie sofort was gewusst haben. Was mich fasziniert hat, war, sie haben sofort impliziert, Burschen tun gerne Computer spielen und deshalb ergreifen es später auch eher an IT-Beruf, selbst wenn es dann nicht an Spiel programmieren, sondern weil sie einen Bezug zu Computern haben, durch Spielen. Und Mädchen, und das war jetzt das Interessante,
spielen eher nicht Computer und dann ist schon losgegangen, weil halt, weil es ein Hardware kriegen als Kind und nicht ein Computer. Oder auch, ja, weil es keine gescheiten Computerspiele gibt für Mädchen, wenn dann nur so rosa Puzzle-Spiele, die schnell fad werden. Und das ganze Geld und die wirklich in guten Spiele sind halt so Ego-Shooter, die was zu wenig Story haben, was halt Mädchen jetzt nicht fasziniert. Und wenn dann ein Mädchen trotzdem hergeht und sagt, ja, sie spielt auch einen Ego-Shooter oder World of Warcraft, dann wird sie voll gedisst von ihren anderen Schülerinnen, dass sie sozusagen so ein Nerd ist, die Computerspiele spielt, anstatt halt so Mädchenaktivitäten zu machen, wie sich schminken oder rumhängen mit anderen und so. Ja, das kann dann halt relativ viele, für mich relativ lustige und erfrischende Antworten. Und die habe ich halt versucht zusammenzufassen in der
Glocke. Also mehr Mädchen programmieren lernen und,
ja,
und vielleicht Spiele programmieren, ja, lernen, können wir sehr auf gute Mädchenspiele.
Ja, das ist ja das Henne-Ei-Problem. Ja. Solange es keine Frauen in der speziellen Computerspielbranche hat, wird auch nicht viel Gescheites rauskommen, was Frauen oder Mädchen interessiert. Mhm. Also ein Beispiel, was wir gegeben haben, war Heyday, das ist ein Android Farm Simulator. Da haben sie gemeint, das spielen relativ viele, also es dürfte ein SimCity-ähnliches Spiel sein, wo du halt eine Farm managst und so Viecher aufziehst. Da haben sie gemeint, das beschäftigt sich durchaus. Und dann, was sie gemeint haben als Negativbeispiel, typisches Mädchenspiel wäre jetzt ein Schminksimulator, wo du halt so Schminke in der Model schminken kannst und ankleiden kannst. Also das ist halt wesentlich fader als sich selber schminken, oder?
Ja.
Ja.
Ja. Und sonst haben so interessante Sachen gesagt, das war eine Gruppe, die waren ja, eine Gruppe, die waren schon 15-Jährige, die haben auch sehr gut reden können und ja,
15-Jährige haben sehr gut reden können.
Ja, man hat schon gemerkt, also die Jüngeren, also waren es 12 waren, also waren circa 12 bis 15, also die Jüngeren waren eher scheu beim Reden und haben gesagt, ja, ich finde auch, was sie gesagt hat, das war so die Standardantwort, oder überhaupt so programmieren oder so, also oder so war ein sehr beherrschendes Wort. Und die Eltern haben halt ein bisschen besser diskutieren können. Man hat gemerkt, dass von der Schule das schon mehr geübt hat. Und die haben gesagt, ja, es ist überhaupt so, bei ihnen wird jetzt sozusagen von der Gesellschaft und der Umwelt, dann wird halt erwartet, dass sie gut ausschauen und möglichst Model werden und Sport treiben und schlank sind und gut gekleidet sind. Und dann haben wir gemeint, und die Burschen schauen aus, wie sie wollen und hängen nur die ganze Zeit voll herum und spielen Computer oder Sport. Und das ist dann abgeglichen in der Diskussion, wo findet man jetzt überhaupt Burschen, die noch gut ausschauen. Aber das, ja, das war mal sehr erfrischend. Ja. Und ich kann empfehlen, wer kurz mit Leuten was programmierenmäßig machen will, wenn die Leute Android-Handys haben, empfiehlt sich Pocket Code.
Pocket Code.
Vom Wolfgang Slatte, ein Grazer Professor, seine App, mit der man halt so Bausteine visuell etwas dann programmieren kann, was dann gleich am Handy funktioniert.
So wie Scratch. Oder?
So wie Scratch, ein bisschen nicht ganz so hübsch, weil es halt rein aufs Handy ausgelegt ist, aber du kannst den Lagesensor vom Handy ansprechen. Du kannst das Spiel machen, wo es, also wir haben ein Mädchen fotografiert, ihr Gesicht ausgeschnitten und das wurde dann so rumbalanciert auf dem Handy und durfte nicht von der Fläche runterfallen. Das kriegst du dann auch.
Oh, das
gibt's aber nicht. Tja, mich wundert allerdings natürlich.
Es gibt ja auch das Spielen programmieren slash Blog. Bitte, ja?
Es gibt ja schon eine ganze Menge Frauen in technischen Berufen, auch Spieler. In Berlin gibt es einige Meetups und ja, es gibt natürlich so speziellere Meetups, ja, wo in Women in Coding.
Ja, wo man sich.
Ich bin da hingegangen und ich fand das eigentlich sehr spannend, weil naja, das hat mit Frauen an sich jetzt direkt nicht unbedingt zu tun. Ein technischer Vortrag ist ein technischer Vortrag. Eine Frau hat gezeigt, halt, was sie macht bei einem Spielhersteller, aber sie kümmert sich halt um das Interface und was da alles gibt und was sie einsetzt für Tools und ein paar Screenshots gezeigt und so weiter. Total interessant. Ich würde mal gerne mehr dahin schicken und sagen, ja, das schaut euch das an, so ist es halt.
Also mehr junge Mädels meinst du jetzt?
Ja, nicht, ja, genau. Also es gibt schon technische Meetups, ja. Nicht so viele Frauen bisher, aber ich sehe keinen Grund, warum es nicht mehr gäbe. Und ich finde es immer sehr schade, wenn ich höre, dass jemand gedisst wird, ja, weil er sich für etwas interessiert und die Peer Group irgendwie drumherum sagt, das solltest du nicht machen. Ich würde die immer so Frauen gerne irgendwo hinschicken hier. So, was haben wir hier? Happy Lab, wir haben MetaLab. Es gibt die ganzen anderen Meetups auch noch, ja. Bitte da hingehen, sich nicht ablenken lassen. Also ich finde es sehr ärgerlich, dass immer Leute sagen, das, was du machst, ist doof. Kann ich sofort sagen, ja dann, ich mache es, das finde ich interessiert, mach doch deinen eigenen Scheiß. Ja.
Ja. Also, am Wochenende versuchen wir wieder 30 Frauen in Softwareentwicklung zu bringen. Und so? Dann machen wir einen Race Girls.
Okay, ja.
Auch wieder sozialer interessanter Nebeneffekt. Organisiert wird diesmal von der Entwicklungsleiterin von der Firma, die hinter der Software Mindmeister steht. Das ist ein Mindmapping-Tool, ein Ringscreen. Ursprünglich stammt sie aus Rumänien, jetzt ist sie, glaube ich, 8 Jahre oder so in Wien tätig in der Firma und ist mittlerweile die Entwicklungsleiterin. Sie ist oft einmal auch dabei beim Vienna API, beim Ruby Meetup, aber sie hat dort noch nie einen Vortrag gehalten. Also auch so dieses über den Schatten springen und dann das einmal tun, das ist für viele Frauen sehr schwer, ganz einfach. Dieses Vienna API Meetup, organisiert auch von einer Frau und 2 Männern, aber die Vortragenden sind eigentlich zu 95% oder 99% die Männer. Ganz dominant.
Also von Männern für Frauen.
Nein, also würde ich auch nicht sagen, weil so hoch ist der Anteil von den Frauen dort auch nicht. Also es wird so sein, vielleicht 20% oder so in etwa an Frauenanteil.
Also sind die nur Männer
auch
jetzt?
Es sind auch sehr viele Mieter in den Videos. Auch Männer, sehr viele dort. Aber eben bei den Vortragenden sind die Frauen noch viel mehr unterrepräsentiert als bei den Anwesenden.
Anna als einzige Frau, hast du was zu sagen?
Was mir gerade in dem Rahmen eingefallen ist, ich hatte ja eigentlich gesagt, ich kann nicht kommen am Samstag, weil ich in Hamburg bin, aber nachdem ich ja jetzt nicht nach Hamburg fahren darf, kann ich ja eventuell
reinkommen.
Dann muss ich mal anfragen, weil ich habe schon gesehen.
Die haben auch einen richtigen Anmeldeprozess dahinter,
genau.
Auch Zusagen und Absagen. Ich weiß nicht, wie voll sie sind. Ich bin nicht im Organisationsteam, ich bin nur Trainer.
Weiß es selber auch nicht. Ob ich nicht doch nochmal zu irgendeiner Aussage irgendwo hinfahren muss, aber falls nicht, dann ich werde sowieso morgen im Sektor 5 sein, also kann ich da auch
dran gehen. Die arbeitet eben mit der Firma. Du musst auf der Webseite findest du die E-Mail-Adresse. Und dann über die E-Mail-Adresse.
Dann verwechsel ich das jetzt. Dann dachte ich nämlich, es gibt nämlich jemanden, das dann die dachte ich dann, okay, dann ich dachte, die wäre da. Okay, dann melde ich an.
Zwei Gründe.
Ja, dann habe ich noch eine halbe Stunde Zeit. Bitte. Weil dann macht sich schon eigentlich nach 3 Stunden. Also nach Stunde 3.
Okay, niemand.
Ah, schon noch ein Hoppigein.
Einen Satz möchte ich noch nachschließen. Die RaceGirls-Webseite beinhaltet auch relativ gute Dokumentation. Also Anleitung, wie man denn mit dem Programmieren beginnen kann, die ist durchaus auch zum Selbststudium geeignet, wenn man das Englischen mächtig ist. Also das wird auch dann weiterverlinkt, da ziemlich viele Materialien, unter anderem auch ein ganz gutes Buch zum Thema Rails lernen, das wirklich geschrieben worden ist für Menschen, die noch nie irgendwas mit Code zu tun haben, also gehabt haben, auch noch nie HTML irgendwas gesehen haben, so richtig von Null weg anfangen. Und das ist relativ selten bei diesen Webframework-Büchern. Also auf der Webseite, alles
mir fällt noch eine Sache ein, die ich vorhin vergessen habe zu sagen. Ich habe noch etwas Interessantes für euren Podcast. Ihr könntet ja mal über Vim reden.
Ja, können wir auch machen.
Wir kriegen ganz viele Tipps, ne?
Ja.
Und Themenwünsche.
Ja, ich habe euren Podcast noch nie gehört, aber es ist ja genauso wie wir
Taucher Podcast. Wir haben auch
Hörer. Nochmal die URL von
Okay, hier Abschlussthema ist 17.30 Uhr Kräuterkunde am Stand 14.
Was?
Ja, Gartenbaumesse.
Du warst Gartenbaumesse?
Ja, ich war auf der Gartenbaumesse in Perchtoldsdorf. Das war oberhalb der Kirche, dort wo die Burg ist. Es war in der Burg und auf der Wiese dahinter. Es war ziemlich groß, aber ich kannte es schon von letztem Jahr, da war ich auch schon. Und es hat sich auch nicht so viel verändert, es sind fast immer dieselben Stände. Ich kann sehr gut das indische Essen dort empfehlen, die Burger kann ich nicht empfehlen. Und den tschechischen Stand mit dem Essen kann ich auch empfehlen. Und die gebrannten Mandeln sind auch immer wieder ein Highlight. Was gibt's noch? Aber so? Das gibt es ja auch noch, das habe ich ganz vergessen. Ja, also ich selbst hatte nicht so viel Kontaktpunkt mit Pflanzen, weil ich selber zu Hause nur ein paar Pflanzen habe. Manche gehen mir ein, manche überleben mich. Und deswegen bin ich eigentlich eher hingegangen, weil die anderen hingehen wollten. Aber es ist doch eigentlich ganz schön dort, weil es ist schon ein bisschen im Wald. Und die Stände sind auch zum Teil recht interessant, was die so freibieten. Zum Beispiel sind da auch Leute mit Hängematten für Indoor. Hängematten für Indoor. Das ist auch interessant. Also es ist nicht nur Garten anbauen und wie bewässere ich jetzt optimal eine Erde, damit die Pflanzen optimal drin wachsen können, sondern auch solche Sachen. Aber sie hatten auch zum Beispiel einen Stand Stein verkauft, Holzprodukte, Essen gab es sowieso überall. Es war auch Dekorationen vorhanden. Ein Stand hatte zum Beispiel nur rostige Garten-Schmuckstücke. Also es waren wirklich meterhohe rostige Teile.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, so Deko, Gartendeko, ja. Die so absichtlich
rostig sind. Ja, genau. Und ganz unten in der Burg, im hintersten Eck, aber es war draußen, war dann sehr passend ein Stand, die haben Pilze verkauft. Und zwar Pilze zum selber anbauen, Insekten. Und damit habe ich echt nicht gerechnet, dass so etwas auf einer Gartenmesse, Pilze, also...
Auf Insekten zum Essen? Oder?
Pilze?
Ja, wahrscheinlich
nicht. Insekten.
Insekten.
Sackgeld voller Pilze.
Ja, okay. Sack voll Pilze. Fußpilz, Nagelpilz. Ja.
Ich werde anfangen mit Untertiteln von Dennis.
Ja, ja. Genau, bitte direkt mitschreiben. Ja, genau. Und dieser Stand war daher interessant, weil sie sich auch mit den Pilzen auskannten. Also damit, ich habe damit nicht gerechnet. Ein Imker war dort, bei dem haben wir nichts gekauft. Der hat, weil wir gerade schon Honig gekauft hatten, weil noch ein zweiter Stand mit Honig da war. Sonst hätte ich gern dort den Honig gekauft, weil das war ein echter Imker, der auch in Montur dort stand. Und leider hatte er seine Bienen nicht mit. Was kann es sonst noch interessieren? Kuriose Pflanzen, wie zum Beispiel die fleischfressende Tomate.
Das war eine Fleischtomate.
Nein, eine fleischfressende Tomate. Woher kommt der Name? Es wurde auf dem Zettel stand nur, fragen Sie den Botaniker oder sowas ähnliches. Das ist ein sehr komisches Wort. Was man erwarten würde. Und wir haben gefragt und ja, diese Pflanze wurde bei den Kannibalen verwendet, um die Leute, die sie essen wollten, zu füttern. Also damit wurden die gekocht worden sind, die wurden damit gefüttert und dann anschließend gekocht. Damit sie besser schmecken anscheinend.
Aha.
Das war die Antwort auf die Frage.
Also die Fleischfresserpflanze?
Eigentlich ja. Oder nein, eigentlich auch nicht. Liquidentenpflanze würde ich sie schon fast eher nennen. Ja. Also für Garten, also sagen wir mal so, vielleicht eine Empfehlung für die Leute, die sich mit Gartenbauen dergleichen befassen und sich mit auskennen, sollten auf jeden Fall dahin gehen. Das ist eine ziemlich große Messe, die ist ziemlich ernst gemeint. Ist nicht so eine Messe, wo man anschließend hingeht, boah, das wäre langweilig oder sonst was, sondern wirklich eine Messe, die ziemlich gut besucht ist, wo die Stände auch sehr sehr passend sind. So, nicht einfach so eine Messe, wo man anschließend wirklich denkt, na, wieso war ich nicht da hingekommen?
Hast du dir ein kleines Blumenkistel oder sowas gekannt?
Naja, vielleicht am Rande. Letztes Jahr waren wir dort und wir wussten schon, dass demnächst jemand heiraten wird und wir haben dann zwar nicht auf dem Stand, nicht an dem Stand direkt, sondern im Nachhinein dann, glaube ich, ein paar hundert Kakteen bestellt. Also bei einem, der dort ausgestellt hat.
Auf man sich gut betten kann.
Ja. sehr gemütlich auf jeden Fall. Aber es waren so ganz kleine Kakteen, also so richtig putzige, die so groß sind, dass sie vielleicht nur einen Stachel machen können.
Ich frage mich ja, wie viele Leute in ihrem Garten so Zeugs anbauen, einfach nur um die Nachbarskinder rauszuhalten. Oder die, die reingefallen sind, dass die kommen einfach nicht raus. Die werden dann den fleischfressenden Pflanzen.
Das ist zusammenfassend, ja. Du empfiehlst die
ja, also besonders wenn man gut betucht ist, weil dafür gibt es auch jede Menge Stände, wie zum Beispiel einen Stand, da hatten sie nur so einen Stehtisch, wo mittendrin ein Grill ist mit Greifarm und einem und Dach oben drüber.
Ein Grill für dich, ein Grill?
Ein Grill, mit der, so ein Greifarm, nur ich weiß gar nicht, wie viel der da ist, weil er ist nicht automatisiert, er kann nicht greifen, sowas, sondern er ist einfach da. Ich glaube, der ist einfach nur, um einen Deckel drüber zu greifen oder so. Ich weiß nicht. Also man muss ihn ja mal. Nee, der war ja extra nochmal drüber. So. Also solche Sachen waren dort auch sehr urig, dass man sich so alles überlegt.
Ist die jetzt das für Leute, die zum Beispiel keinen Garten haben, oder ist die nur, für wenn man wenig weiß, was man noch in seinen Garten reinpflanzen soll?
Für beides, würde ich sagen, okay. Weil die Pflanzen, sie haben auch Balkonpflanzen. Es war ein Stand nur mit Balkonpflanzen, Lavendel.
Ich habe noch nicht mal Außenfensterbretter, ich habe so Fenster, wo nur innen Fensterbrett ist.
Es gibt auch Seed Bombing, wo man einfach Samen vorbereitet, ein bisschen Erde drumherum und das dann auch so in einem Public Space und dann blüht da was schön.
Ja, wir haben einen Innenhof, wo es schön blüht. Da blüht es aber sowieso schon schön.
Und da, wo ich wohne, blühen auch die Tulpen. Richtig prächtig da. Also sich die, ich weiß nicht, MA23 oder wer ist für die Gärten zuständig? Weiß ich gar nicht mehr.
Ach, die Vielzüge, oder?
Nein, ja,
die
Vielzüge,
die bringen es wieder weg.
Die bringen es wieder weg.
Die kümmern sich ziemlich gut um die Tulpen. Ja, das ist schön.
Liebe Leute, hat noch jemand was zu sagen? Weil wir sind noch bei 43 und irgendjemand muss auf die Show machen.
Ja, stimmt. Also ich habe noch eines zu sagen. Schön war es, auf Wiedersehen.
Das kann ich nicht mehr sagen.
Oh, Entschuldigung.
Heute Nachmittag wurde in Berlin das WikiLeaks-Logo in 3D eröffnet.
Ach ja.
Also wir hatten es letztes Wochenende erwähnt. Ich habe schon ein Bild gesehen davon. Politiker Hans-Christian Ströbele hat offensichtlich was gesagt, eventuell auch ein paar andere. Mehr habe ich bisher nicht gesehen, aber immerhin, das Ding existiert. Das Hourglass, also die Sanduhr, ist bemalt worden mit dem WikiLeaks-Logo. Und ist dort in Kreuzberg nun für eine Weile zu sehen. Und wir schauen natürlich mal, wie lange das sozusagen vorhält, bis das mit Graffiti bestreut wird. Das Ganze ist aber auch nur temporär. Das heißt, das wird jetzt nicht auf ewig da sein, sondern vielleicht die nächsten 2-3 Monate offiziell. Und danach wird es einfach wieder zusammengestrichen, wird auf eine neutrale weiße Farbe. So. Also es ist passiert, es existiert, schaut sich an. Wir verlinken nicht.
Bitte ein Foto schicken.
Ja, natürlich.
Direkt mal früh.
Danke.
Ich habe auch noch zwei Filme.
Von Edward Snowden gibt es einen Talk auf der Republika.
Hast du schon geguckt?
Nein, habe ich noch nicht geguckt, aber ich weiß, dass es ihn gab.
Ah.
Also Aufzeichnungen habe ich gesehen, glaube ich, auch noch nicht. Da muss ziemlich sauer gewesen sein, Edward Snowden. Habe ich gehört.
So?
Ja, der muss wirklich mal wirklich ernst sauer reagiert haben. Also das muss, glaube ich, in der Republik gewesen sein.
Einen netten Tweet von ihm gab es, wo er erklärt hat, der Rubik's Cube hat gesagt, dass man soll nicht unterschätzen die Datenübertragungsrate, die man mit einem Rubik's Cube
zusammenhört. Okay, ja.
Und nämlich unter dem mittleren Blatter passt ziemlich genau eine Micro-SD-Karte hinein. Und mit dem Mechanismus haben sie schon Daten durch den mit dem Flieger geschnubbelt. Und dann wird das Blatter drauf und sieht man kaum, dass da was drunter ist. Also wenn man nicht weiß, dass man hinschaut. Also die Datenübertragungsraten mit USB. Ah, mit USB ist das nicht. Mit Rubik's Cube sind ganz manierig.
Terabyte-Bereich.
Okay.
Dann müssen wir wieder abschicken uns langsam. Bis zur nächsten Woche, 19:30 Uhr. Das heißt, Peter, ob das 200.
55. Und danach kommt wirklich die runde Zahl. 256.
Yeah.
Wow.
Ja.
Okay.
Ja, wenn Sie dabei sein wollen, ist wahrscheinlich das der Preis. Ist der Tag schon fix? Dienstag, oder?
Dann sagen wir auch Dienstag.
Dienstag 1930. Ich schätze die Preise sowieso. Gut, vielen Dank fürs Zuhören.
Okay.
Okay. Und wir sind genau auf 246.